Aber was die Rechtfertigung Fußball angeht, nein, ich glaube, er muss es nicht mehr. Weder vor Europäern noch vor den Amerikanern selber. Es gibt einfach genug zu entdecken hier. Es gibt genug Vielschichtigkeit und genug Geschichten, dass man irgendwann hoffentlich mal sagen kann, der Fußball in den USA ist sein eigenes Ding und das ist okay so.
Wenn wir aus Europa auf Fußball in den USA schauen, dann passiert oft etwas Seltsames. Wir vergleichen. Wir suchen Vereine, wie wir sie kennen, Kurven, wie wir sie kennen, Auf- und Abstieg, gewachsene Rivalitäten, alte Stadien, diese ganze Erzählung von Herkunft, Treue und Tradition. Und wenn wir das nicht sofort finden, ist das Urteil schnell da. Zu künstlich, zu kommerziell, zu sehr Entertainment, zu wenig echter Fußball. Aber vielleicht sagt dieser Blick mindestens genauso viel über uns aus, wie über den Soccer in den USA. Denn Fußball ist längst da. In Schulen und Colleges, in migrantischen Communities, im Frauenfußball, in Jugendprogrammen, in der MLS, in Supporters Groups, in Bars auf Sportplätzen, in Vorstädten und Großstädten. Nur entsteht Zugehörigkeit dort oft anders. Nicht immer zuerst über den Verein, nicht immer über die Geschichte eines Stadions, nicht immer über das, was wir in Europa für selbstverständlich halten. Die WM 2026 ist deshalb in dieser Folge nur der Anlass. Es geht nicht um eine klassische Vorschau, nicht um Spielorte, Favoriten oder Stadionlisten. Es geht um eine größere Frage. Warum muss Soccer in den USA eigentlich ständig beweisen, dass er groß genug ist? Darüber spreche ich mit Philipp Gollner. Er lebt im amerikanischen Midwest, kommt selbst aus einem europäischen Fußballverständnis und kann deshalb zwischen diesen Welten übersetzen. Wir sprechen über College Soccer, Franchise-Logik, Supporters Groups, migrantische Fußballkulturen, Frauenfußball, die Premier League als Fußballschule am Samstagmorgen und darüber, was europäische Fußballfans vielleicht verlernen müssen, um Soccer in den USA besser zu verstehen. Viel Spaß! Vielleicht kannst du mal ein bisschen was über die Foodiecon erzählen und was du da gemacht hast, was da stattgefunden hat. Was muss man sich überhaupt über dieser Foodiecon vorstellen?
Ja, die Foodiecon, also voller Name Football and Culture Conference, glaube ich, findet offenbar seit 2017, 2016 jedes Jahr statt. Das ist ein Brainchild, wie man auf Englisch sagt, von Gary James, Fußballhistoriker aus Manchester, dem hellblauen Teil Manchesters, der das mit einem Kollegen sehr gut aufgezogen hat, als wirklich sehr schön, eine Art intellektuellen Spielplatz von Akademikern, die am Fußball arbeiten, einigen Praktikern, einigen, von Poeten bis zu ehemaligen Spielerinnen war da auch einiges vertreten. Es ist eine schöne, schöne Querbeet-Sektion an Leuten mit Interesse am Fußball, das ein bisschen einen kulturellen Anspruch hat. Die Konferenz findet immer in Fußballstadien statt und dieses Jahr war sie im Craven Cottage von Fulham. Also das ist schon sehr cool. Das ist ja die neue Tribüne direkt am Fluss, dort, wo immer das berühmte Oxford-Cambridge-Bootsrennen stattfindet. Mhm. Und dort gibt es sehr schöne Räumlichkeiten mit Blick auf den Fluss. Und wenn du rausgehst ins Foyer, dann hast du Blick aufs Spielfeld. Und dort war die Tagung, mein Panel, wo ich dabei war dann tatsächlich im Pressekonferenzzimmer, im ganz alten und denkmalgeschützten Gebäude, so schräg in einer Ecke ist das eingebaut, sieht man auch im Fernsehen bei Spielen. Und wir saßen da vor der Sponsorenwand von Fulham FC und haben präsentiert. Mein kleines Stückchen ging um verschiedene Möglichkeiten der Geschichtenerzählung, um Ivica Osim, das ist der letzte Coach des jugoslawischen Nationalteams, hat lange meinen österreichischen Club Sturm Graz trainiert und war eine sehr prägende Figur. Ihr habt letzten August so eine Roadcast-Episode gemacht, als ich nach Sarajevo gefahren bin, um sein Grab zu besuchen. Und das war eine Art Testballon, um rauszufinden, was ginge da? Geht da irgendwas mit dem Projekt und mit den Menschen in eine populärere Richtung? Ja, es war sehr angenehm und gute Atmosphäre durchwegs. Kollegial, angenehm, nicht zu verkopft. Ja, sehr angenehm.
Was war für dich der Gedanke, der hängen geblieben ist?
Wie viel wissenschaftliches und einfach Interessenspotenzial es in diesem Feld gibt, das nicht an Uni stattfindet. Also es ist für mich, als jemand, der so die klassische Uni-Laufbahn hat, studiert in München, dann in den USA für Graduate School, für Magister und Doktor und dann ein fußballfernes Thema gewählt hat, wo eigentlich immer der Diskurs in sehr stark akademischen Konferenzen stattfand. Und es war bemerkenswert und schön zu sehen, wie viel Energie in diese Konferenz reinkommt, wenn man die Grenzen ein bisschen verschwimmen lässt. Was das fordert von Akademikern, wie sie reden und wie sie präsentieren, aber auch was das fordert von anderen Leuten, die vielleicht keinen akademischen Background haben, aber trotzdem was Interessantes dort beizutragen haben. So, diese Mischung bleibt eigentlich und wie unterschiedlich sich dieses kleine Feld an Fußballkulturstudien anfühlt zu dem, was ich bis jetzt gewohnt bin von Konferenzen.
Was waren Highlights aus der Konferenz? Also so Vorträge oder was auch immer da, Panels, was immer da stattgefunden hat, so eins, zwei vielleicht, wo du sagst, das war...
Einige Klassiker, also ein paar größere Namen dabei, Chris Lee unter anderem, Outside Right, Longtime Blogger, Podcaster, war da, einige Autoren, die ich gelesen habe und auch in meinem Alter, Anfang 40er, auch in meinem Alter noch immer so ein bisschen, oh, das sind die, das sind nur die Stars, die würde man gerne mal treffen. Es waren auch ein paar dort, das ist schön. Ich fand vor allem die Beiträge interessant von zwei ehemaligen Spielerinnen, inklusive einer ehemaligen Nationalspielerin Englands. Das war so eine Art, ja, Collagenbook-Präsentation aus Fotos und Dingen und Erinnerungen, die dann aber sehr gut eingerahmt wurden. Und dann gab es wirklich interessante, ja, es sind nicht Underground-Projekte, aber es sind Projekte, die oft nicht im akademischen Rahmen stattfinden. Unter anderem aus Deutschland, also ein schönes Projekt eines Archivs des Frauenfußballs in Ländern, auf die man normalerweise nicht schaut. Also da war alles dabei, Hawaii und Jamaica. Und da gibt es wirklich so ganz, ganz grundsätzliche historische Fragen. Wann findet das erste Spiel statt? Wer sind die Figuren? Also erstmal die Quellenlage zu sortieren, das war cool, mal in einem Feld zu sein, wo diese Grundlagenarbeit nötig ist und die Energie ein bisschen mitzubekommen. Ja.
Jetzt bin ich ja eingestiegen mit, dass ich von dieser Konferenz noch nie was gehört habe. Wie hast du die Wahrnehmung im Dachraum? Ist das eine Konferenz, die hier bekannt ist oder bin ich da alleine mit, dass ich das nicht kenne?
Ich glaube, da bist du nicht alleine. Ich glaube, die Konferenz würde sich aber durchaus ein bisschen mehr Aufmerksamkeit aus deutschsprachigen Landen verdienen. Es waren zwei oder drei deutschsprachige, also nicht deutschsprachige, aber Präsentationen aus dem deutschsprachigen Raum dabei. Das ist durchaus was, wo man, glaube ich, auch mit Fragen, die in Deutschland diskutiert werden, andocken kann. Und es war auch ansonsten international. Es war Holland vertreten, also USA relativ stark vertreten, skandinavische Länder, auch Südeuropa, auch Lateinamerika. So, durchaus was, wo ja, ein paar mehr deutsche Beiträge nicht schaden könnten beim nächsten Mal.
Wenn man von so einer Konferenz kommt, dann merkt man ja wahrscheinlich nochmal stärker, dass Fußball nie nur Fußball ist, was ja der Claim dieses Podcasts auch ist. Und dass er halt überall anders erzählt, organisiert und erinnert wird. Und genau da würde ich jetzt gern zu unserem Hauptthema kommen, denn wir wollen ja ein bisschen über den Fußball in der USA sprechen. Weil Soccer aus Europa oft so betrachtet wird, als sei er eine unfertige Version unseres Fußballs, als müsste er irgendwann so werden wie hier. Gewachsene Vereine, Auf- und Abstieg, alte Kurven, klare Tradition. Aber vielleicht ist unsere westliche Perspektive oder mitteleuropäische Perspektive dann vielleicht auch schon die Erwartung, die wir daran knüpfen, das Problem. Insofern die Frage, die hast du in unserem Mailverkehr schon als Antwort aufgegriffen, finde ich deshalb sehr interessant. Warum muss Soccer in den USA eigentlich ständig beweisen, dass es groß genug ist? Das wäre die Frage, die ich als Thema über die Folge setzen würde gerne. Genau. Wann hast du gemerkt, dass Soccer in den USA nicht einfach Fußball mit einem anderen Namen ist?
Sondern ein eigenes Spiel, meinst du?
Also vielleicht auch ein anderes, ich weiß es ja. Also das Spiel auf dem Feld ist das gleiche, aber das Spiel rundherum um das Feld vielleicht ein anderes.
Eben, ja. Na, das Spiel auf dem Feld ist das gleiche, auch wenn es in College- und Highschool-Ligen Netto-Spielzeit gibt. Gar nicht so blöd. aber du hast recht, Fußball für uns beide und auch, glaube ich, für die meisten Hörer ist einfach mehr als ein Spiel. Und dieses mehr als ein Spiel schaut hier schon sehr oft anders aus. Ich glaube allerdings, die Antwort auf die Frage, warum steht Soccer in den USA hier ständig unter dem Druck, was zu beweisen, die hat ein paar mehrere Ebenen. Zum einen die europäische Erwartungshaltung. Ich glaube, das ist schon angesprochen, also dieses relativ eurozentristische Bild, wo man relativ klar sagt, natürlich Fußballsportart Nummer 1 und du kannst auf alle möglichen Daten schauen, die das dann unterlegen, von Fernsehzahlen bis Stadion bis Geld, ja, ja, ja. Diese Erwartungshaltung erfüllt Soccer in den USA überhaupt nicht. Und dann gibt es die inneramerikanische Erwartungshaltung. Und ich glaube, die hat ein bisschen was zu tun mit der Frage, warum die Amerikaner so fremdeln mit einem Unentschieden im Fußball. Der amerikanische Sport ist sehr stark auf die Idee eines ja, heroischen Gewinners ausgerichtet, ist sehr stark auf Wachstum, auf either or ausgerichtet. Und die mediale Erwartung an den Fußball ist schon, dass er da ja aufholt und das ist oft vor allem kommerziell gemeint. Also da werden dann Fernseheinschaltquoten gemessen zum Beispiel. Und ja, das ist dann halt für mich, glaube ich, nicht die entscheidende Frage, wenn man darauf schaut, wie viele junge Leute spielen in ihrer Jugend, in ihrer Highschool Fußball und wie schaut das im Vergleich mit anderen Sportarten aus, dann, glaube ich, könnte man dann schon auch zu einem anderen Schluss kommen. Und es stünde dem Soccer in den USA gut an, da auch ein bisschen selbstbewusster zu sein und sagen, also wir sind vielleicht nicht an NFL und an MLB und an NBA gemessen. Die Sportart Nummer 1 werden es vielleicht auch nicht sein, aber es ist eine einfach zugängliche Sportart. Es ist eine Sportart, die Wurzeln in verschiedenen Sektoren der Gesellschaft hat und es ist nicht immer so im US-Sport. Und wir schauen auf eine andere Metric, auf andere Daten, um Wachstum und Bedeutung festzustellen. Und dann ist natürlich, der ästhetische Grund auch noch da. Ne? Also dieses Drumherum, was du ansprichst, was passiert um den Spieltag? Wie groß ist das Ding, wenn ein Spiel stattfindet in einer Stadt? Wer merkt das? Wie wird das aufgenommen und auch medial verarbeitet? Ja, da spielen kommerzielle Gründe eine Rolle, wie Fußball hier im TV repräsentiert ist. Apple TV überträgt das amerikanische Spiel. Aber wenn man drauf schaut, wer schaut zum Beispiel in den USA Premier League? Dann schaut die Dinge schon wieder anders aus. Also die haben Einschaltquoten, da brauchen sich auch amerikanische Sportarten oft nicht davor zurückstecken. Also es ist ein bisschen vielschichtig und ich glaube, wir haben da noch mehr Zeit, in verschiedene Dinge einzudringen.
Das würde ich auch glauben. Fangen wir mal ganz vorne an. Du kommst ja, wie du vorhin schon gesagt hast, eigentlich aus Österreich in die USA. Mhm. Was war am Anfang, wenn wir jetzt auf das Thema Fußball, Soccer gucken, was war am Anfang für dich komplett fremd? Wo du dachtest, was ist das jetzt hier?
ich komme ursprünglich aus Österreich, aus der Nähe von Graz, bin aufgewachsener Sturm-Graz-Fan, da auch ein bisschen Auswärtsreisen erfahren, so aus der späten Gymnasialzeit, bin aber dann zum Studieren nach München. Hab mich dort so ein bisschen den blauen München eher angeschlossen und bin dann immer noch auf ein paar Sturm-Auswärtsspiele gefahren im Westen Österreichs und dann eben in die USA zum Studieren. Und in Chicago, weiß ich noch, man sagt, endlich eine Stadt, wo es ein Fußballteam gibt, das ist eine amerikanische Stadt mit einem relativ für amerikanische Verhältnisse alten Männerfußballteam, Chicago Fire. Und bin dann hin und das Erste, was mir ganz komisch vorkam, ist der Support-Stil. Das war nämlich der südamerikanische Parabrava-Stil. Also Blasinstrumente, Trommeln, die Gesänge relativ anders. Und ich hatte mir so eine kleine Gruppe Ultras vorgestellt. Und da war auch ein bisschen was von dieser Energie dort. Aber man merkte ganz stark, dass da kulturell viel, viel mehr zusammenkommt im Stadion, als das, was ich aus Europa gewohnt bin. Und der Support-Stil einfach anders war und vielschichtiger war. Und was natürlich aufgefallen ist, wenn man es vergleicht mit Graz, mit München, wie viel weniger los in der Stadt ist um so ein Spiel. Also man bemerkt das quasi kaum, dass es ein Fußballspiel ist, bis man dann beim Stadion ist. Das ist allerdings MLS und ich wusste damals noch nicht, was es noch alles außerhalb der MLS gibt und wo der Fußball in den USA wirklich lebt. Weil ich glaube, in der MLS ist es zumindest nicht der einzige Ort, wo er wirklich lebt.
Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum europäische Fans so schnell denken, Soccer ist so eine künstliche Geschichte, weil man eben immer die MLS vorgesetzt bekommt? Also wenn in Deutschland über amerikanischen Fußball oder von amerikanischem Fußball die Rede ist, dann ist eigentlich immer und ausschließlich die MLS das Thema.
Ja, und das macht auch Sinn. Also die MLS ist, wenn man jetzt oberflächlich drauf schaut, das Äquivalent zur Bundesliga oder zur Premier League. Und da schaut man hin, um ein bisschen ein Maß zu kriegen davon, was los ist fußballmäßig im Land. Die MLS ist halt schwierig. Das ist kein Pyramidensystem. Das wissen sich auch alle. Das ist ein geschlossenes Franchise-System mit geschlossenen Märkten, die Derbys ausschließen. Also es darf im Moment zum Beispiel in Chicago keinen zweiten MLS-Club geben, obwohl das aus meiner Sicht wahrscheinlich sehr, sehr hilfreich wäre für den Sport in der Stadt. Mhm. Nach dem Vorbild von NFL, NBA. Also es gibt Salary Cap, es gibt keine Absteiger und es gibt diese existenzielle Spannung nicht im gleichen Ausmaß. Und dann sind die Vereine natürlich, das ist ein großer Gegensatz zu allen europäischen Ländern, viel, viel jünger, die da mitspielen und sind zumeist kommerzielle Gründungen und keine Vereine, wie du sie aus Deutschland kennen würdest. Da debattiert jetzt hier keiner 50 plus 1. Die Landschaft diesbezüglich ist viel, viel ähnlicher mit dem englischen Ownership-System. Nur halt, dass es an dieses Franchise-Modell der Liga angeschlossen ist. Es gibt dann darunter eine Liga, die mittlerweile ein dreistufiges Pyramidensystem etabliert, das sich durchaus auch ein bisschen als Konkurrenz zur MLS versteht. Die USL, die hat drei verschiedene Stufen. Und dann gibt es ja noch die ganze College-Fußball-Landschaft und die ganzen Highschool-Fußball-Duelle. Und darüber wusste ich damals kaum. Und ich bin damals weg von dem Spiel und mir dachte, ja, es ist tatsächlich so, wie ich dachte. Es ist wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen Plastik. Und nicht viel Substanz da. Würde das aber mittlerweile revidieren.
Wenn man so, ne, in Europa, wenn wir dann an Fußball, also in Europa denken wir Fußball fast immer vom Verein her. Ne, meistens am liebsten noch der Lokale, aber der Verein ist der Ort, an dem man anfängt, an dem man dazugehört, genau. An dem halt die Identität entsteht. In den USA scheint Sport aber ja ganz anders erzählt zu werden. Also er kommt ja stärker über andere Orte, also über Schule, Highschool, College, Universität, Stipendien, Freizeitprogramme, also nur das, was man ja von den anderen Sportarten, die man ja in Deutschland auch ganz gerne guckt, Eishockey, Football, Basketball, eigentlich ja kennt. Du hast direkt gesagt, Highschool und College müssen in diese Folge rein, also in unserem Vorab-Austausch. Warum sind Highschool und College so wichtig, wenn man Soccer in den USA verstehen will?
Ich muss da nur was dazufügen, wo die Identität anfängt hier oft. Als ich hier neu war, also das Spiel in Chicago war 2010, glaube ich, gab es das Phänomen, dass die Leute dir sagen, I'm a fan of the US National Team. Also als erste Loyalität, also Fan von der Nationalmannschaft und dann oft von einzelnen Spielern und dann oft erst vom lokalen MLS-Franchise. Glaubt, dass sich das mittlerweile ein bisschen ändert, vor allem dadurch, dass NBC, der große Fernsehsender, die Premier League überträgt und so Vereinsloyalität schon sehr stark ankommt und es auch viele Amerikaner gibt, es ist vor allem so, naja, Mittelklasse, Leute mit College-Degree, die ein bisschen angeekelt sind oft von der NFL und sich dem Fußball zuwenden und sich dann wirklich mit großer Energie so ein Premier League-Team suchen und sich da reinlesen und ein bisschen in die Identität und Geschichte des Vereins reinfuchsen. Das ist recht faszinierend. Also ich glaube, es ist mittlerweile schon viel mehr Bewusstsein da, dass diese Verbindung, auch wenn das Vereine sind, die von saudischen Scheichs und sonst wen gehandhabt werden, ja, dass diese Verbindung wichtig ist. Highschool und College, glaube ich, ist deswegen wichtig, weil dort Fußball ein Sport ist, der relativ viel an Schichten und an Interessen zusammenzieht und der für Buben und für Mädchen oft relativ gleich viel wert ist. Also diese Klischee, dass Frauenfußball in der Jugend in den USA so groß ist, das stimmt tatsächlich. Ich habe Frauenfußballspiele hier gesehen, College und Highschool, da waren mehr Leute als bei den Männern und die Leute waren mindestens genau gleich enthusiastisch. Ich bin ein bisschen voreingenommen. Beide meiner Töchter haben ein bisschen Fußballspielerfahrung in Highschool mittlerweile. Und ich unterrichte an einer Uni, die kein American Football Programm hat. Und das ist eine ziemliche Besonderheit. Und wo Fußball so ein bisschen die eigentliche Sportart Nummer eins ist. Der Sport ist niederschwellig. Der Sport zieht sehr, sehr viele Kinder auch aus migrantischen Backgrounds an, aus anderen kulturellen Backgrounds. Und dort konzentriert sich eigentlich sehr viel Interesse. Also das ist nicht vergleichbar mit Gymnasialsport in Österreich oder in Deutschland und sowas wie College-Teams mit Farben und mit Fangesängen, die Fußball gegeneinander spielen. Das ist bei uns sowieso unbekannt. Also da ist recht viel Energie drin, da passiert viel. Da entsteht auch viel Loyalität, weil die Leute normalerweise in diesen Schulen über 4 Jahre dann spielen und dort auch tatsächlich verwurzelt sind. Und es da kein Draft-System, da gibt es nicht ständig, oder zumindest nicht auf demselben Level dieselben Transfers wie sonst. Und da passiert dann schon einiges mit Identitätsbildung und mit ja, Belonging, wie der Amerikaner sagt.
Mhm. Ist College Soccer ein Sprungbrett, eine eigene Fußballwelt oder eher ein sozialer Ort? Wie würdest du es beschreiben?
Es war mal deutlich mehr ein Sprungbrett, als es heute ist. Auch ein Sprungbrett in die MLS. Also es gab da schon so eine Art Draft-System, wo die Vereine auch Richtung College-Ligen immer wieder geschaut haben. Mittlerweile haben MLS-Teams relativ ausgeklügelte Jugendsysteme, die sich oft auch weit über die Stadt hinaus erstrecken und ziehen dort viel Talent raus und viele junge Leute, amerikanische Talente, die den Sprung schaffen, gehen gar nicht erst ans College. Also es passiert nach wie vor, dass gute College-Spieler dann auch Profiverträge kriegen, aber es ist bei weitem nicht so wie im American Football, wo College im Grunde das Sprungbrett ist. Es ist eine soziale Komponente dabei, du kriegst ein Stipendium, also du bist eingebettet in eine weitere Gemeinschaft über den Fußball hinaus und dort ja zumindest für 4 Jahre normalerweise verwurzelt. Und insofern sieht man da schon ein bisschen mehr Wurzeln, ein bisschen mehr Gemeinschaft. Und wie schon gesagt, Frauenfußball ist ganz selbstverständlich ganz wichtig. Und das ist was sehr Schönes. Zu Recht.
Wie verändert sich der Blick auf Fußball, wenn der Sport nicht zuerst über den Verein läuft? Achtet man dann mehr aufs Spiel? Ist das Spiel dann vielleicht wichtiger, wie wenn du halt ein Sturmspiel gucken gehst? Ich meine, klar zählt da auch das Ergebnis, aber...
Oh, du meinst für mich jetzt als Zuschauer?
Ja.
Okay, ich habe lang drüber nachgedacht, so aus der neutralen Perspektive. Wie schauen Amerikaner drauf, die jetzt keine tiefsitzenden Vereinsloyalitäten haben? Und die Antwort ist halt oft, dass Aufmerksamkeit konzentriert sich dann auf einzelne Spieler oft. Für mich? Ich glaube, es geht allen Hörern, die Vereinsloyalitäten haben, ein bisschen so, wenn du dort entweder im Stadion sitzt oder in der Kurve stehst, dann ist das ein einzigartiges Gefühl und das kannst du nicht replizieren mit Loyalitäten, die dann später im Leben dazukommen. Es ist schon Leidenschaft dabei, aber ich sehe Spiele hier ein bisschen entspannter. Ich sehe sie aber auch mit ein bisschen dem größeren Ganzen im Blick. Also es sind ein Großteil Spiele von unserer College-Mannschaft und von der Highschool-Mannschaft, von der Schule, wo meine Mädchen hingehen. Und ich achte da schon mehr darauf, so wie treten unsere Spielerinnen auf? Wie benehmen wir uns? Welchen Stil spielen wir? Wofür stehen wir? Wie ist die Atmosphäre? Was nimmt die andere Uni mit nach Hause von uns? Ja, ich glaube, das steht da ein bisschen mehr im Vordergrund. Und ja, ich würde mich gern mehr aufs Spiel konzentrieren. Das Spiel ist halt nicht immer so super schön, ne? College und Highschool Level. Es ist spannend, es ist oft rassig, aber dass ich jetzt da oben sitze und so zum taktischen Feinschmecker werde, das ist definitiv nicht der Fall. Das war bei mir aber auch nie.
Ich wollte eine Verständnisfrage stellen und zwar kann ich mir jetzt, ne, wenn ich College, ich habe eine Zeit lang immer gerne Notre Dame College Football geschaut nachts.
Oh!
Ja. Und da kriegt man jetzt.
Ich habe dort meine 5 Jahre verbracht, dort mein Doktorat gemacht.
Ah. Und habe da halt immer sehr gerne College Football geschaut und dann hat man ein Bild von College oder College Sport. Und ich vermute ja fast, beim Soccer sieht dieses Bild ein bisschen anders aus, was da im Stadion stattfindet. Oder ist das ähnlich mit Cheerleading etc. pp?
Notre Dame ist ein bisschen extrem footballmäßig, also was dort vor dem Spiel abgeht. Ich weiß, über 5 Jahre dort, ich habe nur 2 American Football Spiele gesehen in dieser Zeit und die wirklich, ja, aus Interesse an dem, was da so abgeht. Sowas darf man sich beim Fußball nirgendwo erwarten. Es gibt sowohl Fußballclubs als auch Unis, die beim Fußball Cheerleader einsetzen. Es gibt auch immer mehr ein bisschen Supporter, so Initiativen von Studenten, so ein bisschen, ja, Grassroots Support Culture. Mir fällt als Beispiel ein, dass bei Michigan State diesbezüglich einiges los ist. Auch hier, wir sind eine wirklich kleine Uni und wir spielen in der 4. Uniliga. Aber, Entschuldigung, es gibt schon immer wieder ein paar Leute, die auch Studenten, die zu Auswärtsspielen mitfahren. Es gibt Gesänge. das ist dann schon schön. Die Eventisierung, glaube ich, ist im Fußball einfach schwerer machbar als in anderen Sportarten, weil wenn es nicht gerade WM ist, dann hast du halt 45 Minuten, wo das durchgeht und nicht vier Viertel. Du hast ein Publikum, das ein bisschen was anderes schaut, das oft ziemlich gemischt ist. Also es sind Leute, die sich im Sport sehr gut auskennen. Du hast Leute, die wegen dem Event kommen. Beide wollen irgendwie ein bisschen zufriedengestellt werden. Aber Notre Dame Football-Niveau erreicht das nirgends.
Okay, aber also es gibt ja auch diese Netflix-Dokus über irgendwelche Quarterback-Talente, deren Weg man dann so verfolgen darf und wo man dann so lernt, wenn die Schulnoten nicht passen, dann kann es auch mit der Football-Karriere schnell zu Ende sein. Ist das im Fußball dann genauso oder ist dann eh die Grenze oder die Schwelle so tief, dass man weiß, okay, mit Fußball wirst du jetzt hier am College sowieso niemals der Star werden und die große Karriere starten. Von daher musst du sowieso auf die Schulbank achten und dass deine Noten entsprechend sind.
Ja, ich glaube eher Letzteres. Ja. Ich habe das hier auch schon erlebt, also es gibt unter Studenten schon, also diese Grenzen. Interessanterweise sind unsere Fußballspielerinnen im Besonderen akademisch richtig gut. Also wenn man sich da den Notenschnitt anschaut, das ist nicht schlecht. Bei den Männern weiß ich nicht. Und meine Beziehung zu unserer Männermannschaft ist ein bisschen gespaltener. Da gab es einige schwierige Jahre, auch was so ein bisschen den Ethos am Feld darstellt. Aber es dreht sich wieder in die bessere Richtung. Also ich glaube, dieser Druck, so wie auf diesen Quarterbacks, lastet nicht. Aber ja, man muss sich benehmen auf und nehmen Platz und man muss auch die richtigen Noten dazu bringen, um dann eben weiter für die Uni Fußball spielen zu können. Der Anreiz ist das Stipendium, weniger als die Profi, also mehr als die Profikarriere. Also du kriegst ein Stipendium, wenn du hier Fußball spielst und wenn du dieses Stipendium behalten willst, dann musst du dich so verhalten, dass du weiter Fußball spielen kannst. Und dazu gehören auch gute Noten.
Ist Soccer in den USA im Alltag eigentlich bei vielen Menschen vielleicht größer, als man es an MLS, TV-Quoten oder WM-Euphorie erkennt? Also ist es vielleicht...
Ich glaube schon. Gut, die WM-Euphorie, das ist jetzt wieder ein bisschen was anderes, vor allem in Kombination mit dem, was über die letzten paar Tage passiert ist. Aber ich habe es am Anfang eh schon kurz angesprochen, also dieser Blick alleine auf die MLS und die Einschaltquoten in der MLS, die noch dazu hinter einer Paywall sind, also das ist Apple TV, das ist nicht die einzige Antwort auf die Frage, wie populär Fußball ist und wo Fußball hier lebt. Premier League ist wirklich nicht zu unterschätzen und die Präsenz der Premier League, also mittlerweile ist wirklich fast jeder Amerikaner, der sich für Fußball interessiert, hat irgendeinen englischen Verein, den er verfolgt. Das ist wirklich so. Oft dann auch durchaus leidenschaftlich. Also ich kenne auch Leute, die dann dorthin fliegen, nur für ein Spiel. Das hat sich, seit das hier im Fernsehen relativ weit verbreitet ist, sehr stark geändert und hat auch ein Fußballverständnis und ein Verständnis für Fußballkultur gebracht, das halt sehr englisch geprägt ist und auch von dieser Entertainment-Maschine Premier League geprägt ist, aber das schon anders ist als nur das, was man in MLS-Stadien sehen würde.
Wenn man jetzt von außen auf den US-Soccer schaut, landet man ja schnell bei MLS, bei Messi, bei National Team und ja, ach nur gut, jetzt aktuell die WM, aber das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Jetzt würde mich interessieren, wer hat Soccer in den USA eigentlich lebendig gehalten? Weil man kennt ja die Geschichten mit Franz Beckenbauer, der da war und dann war der Fußball auf einmal in Amerika wieder kaputt und tot und dann kamen die Nächsten und dann blühte er wieder auf und dann war er doch wieder tot. Also wer hat diesen Sport eigentlich die ganze Zeit lebendig gehalten?
Ja, das ist ein bisschen dieser Top-Down-Look. Und die Liga damals mit Beckenbauer etc., das war die NASL, die dann kollabiert ist. Das ist schon der klassische, das stereotypische Versuch, du holst Superstars zusammen, die Leute bemerken irgendwie, oh, hier ist tolles Entertainment und kommen dann zum Fußballspielen. Und das hat dann ja schlussendlich nicht funktioniert. Und dann kam die WM 1994 und der Chorus in der Welt und auch in der FIFA war damals, hier ist ein riesiger Markt, wir müssen, das ist ein schlafender Riese im Fußball, wir müssen diesen Markt zum Leben erwecken und wir müssen Fußball in Amerika bekannt machen. Und ich glaube, man hat damals schon übersehen, dass es in Amerika abseits der Riesenliga schon eine relativ alte Fußballkultur gab und die hat wie fast alles in der amerikanischen Kultur mit Migranten ihren Anfang genommen, aus Schottland, aus Deutschland, aus England, aus verschiedensten Teilen Europas, aber auch der Karibik, aber auch aus Lateinamerika. Wir haben lokale Vereine, wir haben Firmenvereine, die sich duellieren, früh schon im 20. Jahrhundert. Brian Bunk, also toller Historiker, der da gerade ein schönes Buch rausgebracht hat mit so verschiedenen Grassroots-Fußballgeschichten über die verschiedenen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Und da merkt man schon, dass Fußball in Communities lebt und gelebt wird, schon lange vor 1994 und unabhängig von Franz Beckenbauer. Es hat sich daraus halt nie, weil es nie vermarktbar genug war, weil die Distanzen zu groß sind, weil einfach nicht genug Geld im Spiel war, weil andere Ligen Vorsprung hatten und den toll ausgenutzt haben kommerziell, aus welchen Gründen auch immer. Es gab halt nie dieses Ligensystem, wo dann wirklich was wachsen konnte. Und ich glaube, das hat man schon 1994 übersehen. Dann kam tatsächlich die MLS, aber das, was es darunter an Grassroots gibt, das lebt ja weiter und das lebt teilweise auch in kleinen semi-professional Teams. Wir haben hier in meiner Kleinstadt eine Mannschaft, die, es ist wahrscheinlich das Äquivalent der 7. Liga vielleicht in Deutschland, also die quasi unterklassig was spielt, semi-professionell, aber die Leute hier aus der Gegend spielen für die Mannschaft, von Studenten bis zu Arbeitern, es sponsern lokale Firmen und da kommen ja mehr als 200 Leute, also da ist schon ein bisschen was los, gibt es Foodtrucks und so weiter. Das gab es vor den WMs, das wird es auch nach der WM geben und ich glaube, da ist, je populärer sowas wird und je offensichtlicher es wird für die Leute zu sagen, Samstag ist, es ist Mai, es ist Juni, wir gehen zum Fußball, desto mehr, auch abseits der MLS, kann man sagen, da lebt was. Und da lebt was ganz abseits von Großveranstaltungen.
Mhm. Jetzt hast du angefangen, diese Frage zu beantworten mit dem Hinweis auf migrantische Communities. Ja. Du hast dann aber, also du hast dann wieder nach Europa geschaut im Grunde, bei denen, die du genannt hast. Jetzt wäre jetzt.
Ja, Karibik
jetzt
ist, und Lateinamerika würde ich.
Das wäre jetzt der europäische Blick gewesen.
Habe ich erwähnt.
Genau, ja, genau. Wir hätten jetzt gesagt, irgendwie, keine Ahnung, die mexikanische Community, die kubanische, was weiß ich, wer da alles am Start ist. Vielleicht da die Frage hin, welche Rolle haben eben gerade diese Communities gespielt und die lateinamerikanische Fußballkultur, wie weit spielt die da überhaupt? Also spielt die da rein in den Amerika, also in den Soccer?
Die spielt da rein und die hat ihre eigene Version des Eurozentrismus. Also es gibt unter Europern wie auch unter Einwanderern aus Lateinamerika. Ja, es ist relativ einfach herabzuschauen auf genuin US-amerikanische Fußballkultur. Aber mein Argument wäre, dass es diese genuin US-amerikanische Fußballkultur eh gar nicht gibt und dass alles irgendwie mit Migranten anfängt und dass die Geschichte weniger ist, Migranten bringen den Fußball in den USA zum Leben oder erwecken den Fußball in den USA. Migranten sind der Fußball in den USA und waren das von Anfang an. Und diese Geschichte ist, mittlerweile ist das recht gut erforscht, auch keine rein europäische in den Anfängen und heute schon gar nicht mehr. Also heute kommt wahnsinnig viel Leben in die Fankultur, aber auch ja, einfach auf Spielerseite. Wer spielt das Spiel? Wer schaut zu? Das, ja, das schaut dann anders aus als deine normale weiße Mittelklasse Uni-Zuschauerschaft, die du vielleicht im Fernsehen so bei Footballspielen siehst.
Jetzt ohne auf den Frauenfußball schon überleiten zu wollen, wäre die Frage, das ist Frauenfußball oder warum ist Frauenfußball in den USA nicht nur ein Kapitel, sondern zentral für die ganze Fußballgeschichte oder Soccergeschichte in Amerika? Weil sie hat ja da komplett eine andere Rolle wie jetzt hier in Europa.
Ich glaube, da gibt es bessere Leute, die Fragen wirklich mit den 2-3 möglichen Antworten zu illustrieren. Aber ich würde sagen, da hilft dem Fußball zum einen die Wahrnehmung als ein Sport, der ein bisschen, vielleicht ein bisschen weicher ist. Also diese Gesetze und kulturelle Ansicht in Europa, Frauen sollten keinen Fußball spielen, weil es ihre Fruchtbarkeit schadet, weil sich der Körper verändert. Es ist einfach kein weibliches Spiel. Diese Idee war hier, würde ich jetzt mal ins Blaue hinaus sagen, nie so stark, weil es halt vor allem auf College-Ebene und auf Jugendebene andere Sportarten gibt, die noch wesentlich physischer sind. Und da ist Fußball ist eine Möglichkeit. Ganz wichtig ist hier allerdings auch ein Gesetz namens Title IX. Das ist ein Mandat vom Bund, das Colleges im Grunde dazu verpflichtet, ungefähr gleich viele Stipendienplätze für Frauensportarten wie für Männersportarten anzubieten. Das heißt, du kannst als College nicht sagen, wir setzen voll auf unser Männerfußballteam, wir setzen voll auf unser Männerbasketballteam, dort sind wir gut, da investieren wir und beim Rest der Sportarten schneiden wir zurück, weil die machen uns kein Einkommen, ja, da kriegen wir kein Geld raus. Das ist nicht erlaubt, die müssen Frauensportarten erhalten und Fußball steht da halt oft ganz, ganz oben an der Liste und ist deswegen relativ lange schon präsent als Fußball für Frauen. Und dann gibt es natürlich Unis, wo die Frauen ganz einfach erfolgreicher sind als die Männer. Und das schließt meine mit ein. Und auch entsprechend die Aufmerksamkeit kriegen.
Ja. Ist es eine gebremste Aufmerksamkeit? Ist es eine gebremste Aufmerksamkeit? Oder ist das, also ne, wenn hier Frauenfußball, ich meine, in Deutschland war der Frauenfußball auch eine Zeit lang sehr viel erfolgreicher als der Männerfußball, wenn man auf internationale Wettbewerbe schaut. In Zuschauerzahlen hat sich das aber nie bemerkbar gemacht. In Amerika ist das ja dann doch schon ein bisschen anders. Ist man dort einfach als Gesellschaft ein ganzes Stück weiter, was das Thema angeht?
Was das Thema Frauensport insbesondere im Uni-Umfeld angeht, habe ich schon den Eindruck, dass da eine Einstellung vorherrscht, um die man vielleicht in einigen europäischen Ländern noch ein bisschen härter kämpfen muss. Aber das ist schon auch bisschen Bubble, das Unisportsystem. Ich glaube, in Deutschland ist Erfolg für den Fußballzuschauer vielleicht am Ende des Tages einfach nicht so entscheidend wie für amerikanische Fußballzuschauer. Also das ist dann vielleicht die positive Seite, diese Orientierung an der heroischen Geschichte. Man folgt dann halt dem Team, das gewinnt. Und wenn die Frauen gewinnen, und die Frauen haben viel früher viel mehr gewonnen als die Männer hier, im Nationalteam vor allem, dann zählt das was. Dann wird das auch akzeptiert, glaube ich.
Es passt halt irgendwie gerade so gar nicht zu der Erzählung, die wir im Moment über die USA führen, ne?
Ja, das ist richtig.
Also es erfüllt unser Klischee halt, nicht.
Es gibt viel an der USA, was europäische Klischees nicht erfüllt. Einfach, das Land ist riesig, das Land ist vielfältig und das Land hat so viele verschiedene kulturelle Strömungen, die sich oft alle 4 Jahre dann auch im politischen Klima ablesen lassen und verändern. Ja, ich glaube, dass das die Klischees nicht erfüllt und es ist keineswegs so, dass das jetzt ein Land ist, in dem an jeder Straßenecke dir jedermann in 60 Sekunden sagen kann, was Feminismus ist. Aber es gibt gewisse, es gibt gewisse Communities, das Land und das System ist groß genug und austariert genug, um Platz auch für sowas zu schaffen. Und Title IX ist halt eine dieser großen gesetzlichen Errungenschaften für den Frauensport in den USA. Die wirkt sich ja nicht nur im Fußball aus, die wirkt sich ja auch bei allen möglichen olympischen Sportarten aus. Also das ist ja die College-Förderung von Frauen und Männern und dass die gleich sein muss, ist ja da ganz entscheidend. Das ist schon eine Errungenschaft, die auch, glaube ich, 4 Jahre Trump nicht rückgängig machen werden können. Kulturell, wie sich der Diskurs verschiebt, das ist eine andere Frage.
Ja. Ich wollte gerade fragen, steht das aktuell zur Diskussion? Also bei Trump könnte ich mir vorstellen, ist das eigentlich etwas, was ja für ihn No-Go ist?
Ja, allerdings Trump mag auch Gewinner. Also soweit ich das sehen kann, ist Title IX kein Thema. Das große Thema auf dieser Ebene ist der Platz für Transfrauen im Frauensport. Also das ist hier momentan vor Gerichten anhängig. Das ist was auch auf Universitätsebene relevant ist. Und ja, das ist schon, da konzentriert sich der kulturelle Diskurs im Frauensport darauf momentan. Mhm. Und nicht so sehr darauf, dass der Frauensport generell zu groß wäre oder zu wichtig wäre.
Also wenn ich das Gespräch jetzt so ein bisschen für mich feedbacke, dann ist so, stellt sich für mich die Frage, gibt es überhaupt den einen US-Soccer oder sind das viele parallele Soccer-Geschichten?
Das ist eine gute Frage. Ich würde eigentlich zu zweiterer Antwort tendieren. Also ich glaube, es gibt sehr viele Erzählstränge zum Fußball hier und genug Ausprägungen landesweit, dass man, das habe ich jetzt eh schon gesagt, aber das wirklich nicht alles an einer Liga ablesen kann oder an einem Set an TV-Einschaltquoten ablesen kann. Ich glaube, Fußball wird nie der Nummer-1-Sportart hier sein im Fernsehen. Zumindest nicht, solange ich lebe. Also wenn man nur darauf schaut, das wird es nicht spielen. Andere Ligen sind vermarktbarer, sind für den Fernsehen schlicht und einfach besser geeignet als Fußball. Aber wenn du darauf schaust, wer betreibt den Sport? wie viele Jugendliche und Kinder machen das? Oder wie schaut es aus in kleineren und mittelgroßen Städten, die nicht in der Nähe eines großen NFL oder MLB oder NBA-Teams sind? Welche Rolle nimmt der Fußball dort ein? Und da schauen die Antworten dann schon wieder anders aus.
Jetzt kommen wir mal ein bisschen, lass mir mal ein bisschen Reibung zu hier in dieser Folge. Jetzt müssen wir über das Wort sprechen, bei dem wahrscheinlich die meisten europäischen Fans oder bei auch unseren HörerInnen jetzt wahrscheinlich gleich die Rollläden runtergehen. Das Wort ist Franchise. In Europa hängt am Fußballverein eine ganze Erzählung von Geschichte. Ort, Mitgliedschaft, Aufstieg, Abstieg, Leid, Treue. Man kennt's und man fühlt's. In den USA ist das viel stärker als Liga- und Geschäftsmodell organisiert. Kann in einem Franchise-System trotzdem echte lokale Fankultur entstehen?
Ja, wenn zum einen, wie gesagt, Fankultur im Fußball gibt es auch in lokaleren Mannschaften, es gibt es auf Uni und College und Highschool-Ebene auch, also das ist dann unabhängig vom Franchise-Modell. Aber wenn ich mir anschaue, die MLS und auch diese untere Liga, also USL, die so ein Pyramidensystem probiert, ist die Antwort eigentlich ja. Ja, es kann sich schon sowas wie lokale Fankultur entwickeln. Es braucht Zeit, es braucht Initiative, es braucht die richtige Stadt und es braucht oft auch einen Vibe, der über den Fußball hinausgeht. Gutes Beispiel ist das, was in Portland oder in Seattle passiert. Bei Spielen sowohl in der Frauenprofiliga als auch in der Männerprofiliga, in der MLS. Das hat eine politische Dimension, das hat eine kulturelle Dimension, das passt zur Stadt. Also da geht dann schon was und da gibt es auch Friktionen mit dem Verein. Es ist halt alles so jung. Und wenn du dann Gruppen hast, die Ultra- und Barabrava-Stil so zusammenbringen, dann fühlt sich das für Europäer natürlich oft ein bisschen so an, als ob du ein bisschen im Fankultursimulator bist und die probieren da ein bisschen was aus. Aber ich zwinge mich dazu, den sehr zynischen Blick ein bisschen abzulehnen, weil diese Leute könnten genauso gut in anderen Sportarten im Stadion aufschlagen, dort sitzen, ihren Hotdog essen und zuschauen. Stattdessen sind sie aber hier und sie machen was, was sie irgendwo im Fernsehen in Argentinien gesehen haben oder in Europa gesehen haben und versuchen mit dem, was sie da haben, das Beste rauszuholen. Und ich glaube, je mehr da lokaler Charakter drin steckt, je mehr oft auch der Verein auf sowas zugeht und sagt, wir wollen sowas im Stadion, wir brauchen sowas im Stadion, desto besser kann das werden. Ich glaube nicht, dass es jetzt den snobbigsten Europäer überzeugen wird. Aber ich glaube, es ist möglich, so wie es auch möglich ist, dass im Stadion von englischen Teams, die im Grunde auch Firmen sind, Leute sitzen, die nicht nur Zuschauer sind, sondern die zumindest für sich spüren, dass sie Teil eines Ganzen und etwas Größeren Sinn. Und ich glaube, das Gefühl ist in Amerika schon auch möglich. Es ist halt schwieriger. Es ist alles kleiner, es ist alles jünger, so auf Profi-Ebene, MLS. Und es gibt die Konkurrenz im Fernsehen vom weltweiten Fußball und eben die ganzen Leute, die dann oft eh schon ihre englischen Loyalitäten haben und sich halt ein MLS-Spiel anschauen, weil sie den Sport mögen, aber jetzt oft nicht diese tiefe Bindung spüren. Beispiele allerdings zur Gegenseite gibt's da. Von Los Angeles, LAFC, zu nach Portland, nach Seattle, nach Chicago, das, was ich erlebt habe. Ich glaube schon, dass was möglich ist.
Wie entsteht eine Bindung und Zugehörigkeit bei MLS-Clubs? Also wie weit gehen die Clubs da auch vielleicht auf die Fans ein? Also wenn sie überhaupt darauf eingehen, ist es überhaupt für sie wichtig, sowas zu haben? Oder wie nimmst du da überhaupt so, wie nimmst du das wahr, was da so drumherum geschieht? Also spielen die Fans, also ne, ich habe ein Spiel gesehen, zweite Liga Portugal, da hatte ich das Gefühl, die lokale Ultraszene, die waren komplett Veranstaltung für sich alleine, die hatten ihren eigenen Block, in dem die alleine standen und irgendwie passte das alles nicht, die Mannschaft ran danach, Toren auch nicht in den Block, also es war irgendwie, es wirkte kurios, also es war nicht zusammenhängend irgendwie gefühlt. Wie ist das dort? Also gibt's, also wird die Fankultur von der MLS also akzeptiert? Wird was getan dafür? Diskutiert man darüber? Was findet da statt?
Ich glaube, mittlerweile kommt so viel über Fernsehen und so viel über Social Media Content, dass jedes MLS-Team ungefähr eine Ahnung davon hat, was es an Atmosphäre in Stadien geben kann. Also so der Eigentümer, der das klassisch als Entertainment aufziehen will und alles andere irgendwie versucht zu verbannen, das gibt's kaum mehr, auch in der MLS. Besonders positive Beispiele wären vielleicht so ein Projekt, und ja, das Wort Projekt ist gerechtfertigt, weil das sind, wie du richtig sagst, keine Vereine in dem Sinne, in dem wir ihn gewohnt sind. Also ich bin Mitglied bei Sturm Graz, ich kann hier nicht Mitglied in irgendeinem MLS-Team werden. Aber das ist also eine Neugründung mehr oder weniger, dieser LAFC, und die haben sich dann bewusst für ein Stadtviertel entschieden. Und natürlich ist es top-down, aber die haben dann noch, bevor der Spielbetrieb begonnen hat, also wie feststand, dass sie die Lizenz bekommen haben, dort Verbindungen geknüpft mit mexikanischen, mit salvadorianischen, mit honduranischen Gruppen, sich da eingebracht ins Stadtviertel, in die Stadtentwicklung, und die ernten dann halt auch ein bisschen was an, ja, Belonging im Stadion. Schaut das immer noch, wie vorher gesagt habe, Fankultursimulation aus auf den Tribünen teilweise für Europäer? Ja, ich glaube schon, aber die amerikanische Kultur, ist es so leicht, die Dinge einfach oberflächlich zu konsumieren, und Respekt für jeden, der da drin steht in dem Block, und auch wenn der Verein super jung ist und auch wenn du technisch gesehen nicht Mitglied bist, dort versuchst, irgendwas zu kreieren, was mehr als nur das, was am Spielfeld passiert ist. Und ich glaube, das spüren die Leute dort auf den Stehplätzen, dass es sowas gibt und dass es, ja, immer mehr auch, glaube ich, dass es ihre Verantwortung ist, das zu kreieren und nicht mehr die vom Verein. Ich denke, das setzt sich schon durch. Dann gibt es halt neue Stadien auch, die sind oft sehr, sehr gut platziert. Also gibt es immer mehr Stadien, die wieder zurück Richtung Innenstadt rücken. St. Louis ist ein gutes, kürzliches Beispiel. Ich glaube schon, dass was geht. Bin aber jetzt auch nicht der super tolle Kenner der MLS-Fankultur. Vielleicht wäre es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es dort auch Konflikte geben kann zwischen Fangruppen und Vereinen. Also es gibt da mal, ich glaube 2013, den Konflikt in Portland, als die Iron Front Fahne auf den Tribünen aufgetaucht ist. Es sind drei Pfeile, es ist ein Symbol von einer antifaschistischen Bewegung in Deutschland, 30er Jahre. Und diese Fahne gab es schon länger in Timbers Block, und 2019 hat dann irgendwie die MLS versucht, politische Symbole zu verbieten. Da gab es dann ein Derby zwischen Portland und Seattle, wo beide Gruppen Support-Boykott gemacht haben. Fahnen wurden abgenommen, Fahnen wurden wieder reingeschmuggelt. Dann gibt es ein Massendisplay dieser Fahnen. Ein Verteidiger von Portland ist dann tatsächlich im T-Shirt mit dieser Fahne auf der Pressekonferenz aufgetaucht. Und das sind dann schon so Konflikte, wo man sich als Europäer denkt, okay, ja, das ist schon recht anständig. Also diese oppositionelle Haltung von, hier sind die Mächtigen, hier ist die Liga, hier ist vielleicht auch der Verein, der buckelt, aber hier sind wir und wir machen das schon immer und wir waren schon vor euch. Ja. So, das ist, ja, das war recht interessant. Und für mich auch ein Zeichen, dass da was geht.
Mhm. Wenn es um Bindung und Zugehörigkeit geht, könnte man die Frage ja auch noch in die andere Richtung stellen. Also welche Rolle spielen die Supporters-Groups dabei?
Mhm. Das Verbot ist übrigens wieder aufgehoben. Iron Front-Fahne darf wieder gehisst werden. Die Supporters-Groups spielen oft, es ist oft abhängig davon, wie der Eigentümer des Clubs sich gegenüber denen verhält. Also alles zwischen ablehnend, Stadionverbote gibt es ja hier auch. Mhm. Ich glaube sogar, es gibt in der MLS mehr Stadionverbote als in den großen amerikanischen Sportligen. Das spricht auch dafür, dass die Supporterkultur beim Fußball halt ein bisschen anders ist als beim Basketball und beim Football, dass mehr Stadionverbote ausgesprochen werden. Aber es gibt auch Eigentümer, die sich sehr positiv den Supportern gegenüber verhalten, die Supporter beim Stadionneubau mit einbeziehen. Es kommt auch darauf an, wie organisiert diese Supportergruppen sind. Da gibt es halt keine Präzedenz. Also es gibt ja keine Mitgliederversammlungen, wo dann Interessensgruppen zusammenkommen und du schaust, dass du über 50% bei einer Entscheidung so und so kommst. Du musst das ja auch als Supporter erst lernen, wie gehe ich mit so einem Verein um, wenn ich was von denen will und nicht nur Konsument bin, wie ich es als Football- oder als Basketballfan wäre, dann was mache ich? Was sind das für Strukturen? Und je nachdem gibt es in verschiedenen Städten verschiedene Szenarien. Aber nochmal, dass sich was bewegt, glaube ich, ist doch sichtbar.
Hm. Wo würdest du sagen, da ist wirklich lokale Fußballkultur entstanden? Und wo bleibt es tatsächlich sehr stark Produkt, Marke, Entertainment?
Konkretes Beispiel, das ich benennen würde, wäre Detroit City. Detroit City FC ist ein, ja, je nachdem, wie dieses Abstiegs-Aufstiegssystem jetzt funktioniert, Zweitliga-Club, Drittliga-Club, hat eine relativ alte Ultragruppe schon, die Northern Guard Supporters, die politisch sehr, sehr eindeutig links ist, sich auch klar so positioniert. Chattanooga ist ein ähnliches Beispiel. Es gibt da Supporters Groups oft in den unteren Ligen und oft in Städten oder in Gegenden, wo andere professionelle Sportarten wenig Rolle spielen. In Detroit hat das teilweise demografische Gründe, dort wo das Team zu Hause ist. In Chattanooga hat es andere Gründe, da gibt es ganz einfach keine anderen großen Profi-Teams. Und dort gibt es zwei Vereine, also da gibt es ein Derby. Das für amerikanische Verhältnisse ist das sehr ungewöhnlich. Und dort, ja, würde ich sagen, das sind zwei Beispiele für eine lokal verortete Supporterkultur, die sich meiner Meinung nach schon mit einigen, was auch in Europa abgeht, messen kann.
Okay. Wie ist das überhaupt? Du hast jetzt schon erwähnt, Derbys gibt es so gut wie gar nicht. Dann hattest du erzählt, dass man ja auch, also in der MLS, keine zwei Teams in einer Stadt sein dürfen, etc. pp. Wie ist das für Fans allgemein? Also Amerika ist ein Riesenland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie ständig und bei jedem Spiel anwesend sein kann und irgendwie seine 34er-Runde safe hat, also machen kann. Also wie ist das? Mhm. Wie sind die Bedingungen sozusagen für Fankultur?
Also das ist jetzt auf Auswärtsfahrten bezogen, das mit den 34er-Runden, richtig?
Mhm. Also dass du halt die komplette Saison sehen kannst, also jedes Spiel dabei bist.
Ja, das ist tatsächlich so. Also diesen Rhythmus, du bist an einem Wochenende daheim und dann planst du für die Auswärtsfahrt am nächsten Samstag oder Sonntag. Mhm. Das gibt es einfach selten, weil so die meisten Auswärtsspielen in der MLS, in landesweiten Ligen, fliegen musst. Hier so semi-professionelle Ligen ist das anders. Ich glaube, das macht die Erfahrung schwierig. Viele Fangruppen greifen dann halt darauf zurück, dass sie so eine Bar haben und dort schauen sie gemeinsam die Auswärtsspiele, also zumindest die nicht mitreisen können. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Teil deiner Frage vergessen.
Was das halt für die Fankultur ausmacht, die Tatsache, dass man eben so weit auseinander ist und wie die Bedingungen so allgemein sind.
Derbys hast du
ja gemeint. Derbys waren auch dabei.
Ja, dass es keine Derbys gibt, das ist wiederum in der MLS Teil der kommerziellen Franchise-Ausrichtung. Weil wenn du, stell dir vor, es ist ein Fast-Food-Franchise und du stellst dann einen dieser Läden in München am Barillenplatz hin, auf der einen Ecke, und dann kommt jemand und sagt, ich möchte auch Teil von dem Franchise werden und ich möchte meinen Laden genau auf der anderen Ecke am selben Platz aufmachen, dann wirst du wahrscheinlich als Franchise-Eigentümer sagen, nein, das wird nicht funktionieren. Wir bewegen euch ein bisschen weiter auseinander, damit ihr jeden euren Geschäftsbereich habt. Mhm. So geht das auch die MLS an. Also die Idee ist, dass es für Chicago am besten ist, wenn es nur ein Team gibt, weil wenn es zwei gäbe, dann würden die sich gegenseitig den Kuchen verkleinern. Dass das im Fußball nicht notwendigerweise so funktionieren muss und auch in Chicago nicht so funktionieren muss, das müsste eigentlich mittlerweile durchgedrungen sein, gibt ja im Baseball auch zwei Mannschaften in Chicago. Aber in der MLS ist das nach wie vor so, dass man Territorial Marketing Rights hat und die Derbys mehr oder weniger ausschließen. Eine Ausnahme, New York. Dort spielt ein Teil der Citigroup und ein Teil von Red Bull Soccer. Ja, das könnte man dann Derby nennen. Darunter ist das anders. Die USL hat realisiert, dass Derbys eine gute Sache sind und es gibt Chattanooga und es gibt aber andere Städte und Gegenden auch noch. Und im College ist das sowieso regelmäßig so. Also es gibt schon ein paar Rivalen von meiner Uni hier und wenn wir gegen die spielen, dann heißt das mehr, als wenn wir gegen irgendeine Uni von weiter weg spielen. Aber dass es halt einfach nicht so viele dieser Derbys gibt und nicht so viel historisch gewachsene Beziehungen, Feindschaften, das merkt man schon, ja.
Mhm. Deshalb lass uns mal noch auf den NBC-Vertrag kommen, den du schon ein paar Mal jetzt erwähnt hast. Mhm. Er zeigt dir, also nur das Ding ist, er zeigt die Premier League. Jetzt hast du schon gesagt, der ein oder andere hat da jetzt schon seinen Weg gefunden, sich dafür im Verein zu interessieren. Wie ist das für die MLS? Also ist das für sie von Vorteil, dass die Premier League in Amerika läuft oder ist es eher ein Nachteil? Oder ne, man kann ja sein, dass die Zuschauer da sitzen und sagen, ja, der Premier League ist aber super. Und was ich jetzt hier vor Ort sehe, naja, geht so, brauche ich nicht. Ich gehe dann weiter auf die Couch und gucke meinen Premier League Fußball. Oder hast du das Gefühl, das fixt die Leute an, dass man dann doch lokal Fußball gucken geht?
Meine kulturpessimistische Antwort ist, dass die Premier League im Grunde der Fußballersatz für eine NFL ist. Es ist Fußball auf Top-Niveau. Es gibt Leute, die dann sagen, I'm a Premier League-Fan, was also völliger Blödsinn ist als europäischer. Ich bin ein Fan der Liga. Das gibt's schon. Und das ist dann halt, ja, das ist tatsächlich dann ja so Couch-Fan, Konsumenten-Fan, der Kunde. Andererseits, wenn ich kulturoptimistischer wäre, würde ich sagen, da kommt auch viel durch an Fragen über Identität. Warum hat dieser Verein immer dieses eine Lied? Woher kommt das Symbol da im Wappen? Was ist mit der Bierschütterei da bei Partys im Umlauf vom Stadion und so weiter? Also von ganz normalen Beobachtungen, wo sich die Amerikaner fragen, was ist damit, was steckt da dahinter? Und das kann schon auch gute Gespräche, glaube ich, entwickeln. Und ich denke, dass sich für die meisten Premier League-Schauer hier schon so ein bisschen was wie eine Identität entwickelt hat, wo sie sagen können, ja, ich meine Wurzeln sind ein bisschen da so eher mit diesem Verein verortet. Ich weiß da auch mehr als nur die momentan erfolgreichen Spieler. Oder ich kaufe mir mal ein Buch zur Geschichte von Liverpool. Oder lass mir das zu Weihnachten schenken. Oder ich suche mir Everton aus und ich lese mich dann da richtig rein, weil ich will jetzt mal für die anderen halten und nicht für die, die sonst schon genug Erfolg haben und so weiter. Das geht schon in die Richtung von Fußball und Fanverständnis. Es ist halt schwer, du gehst nicht hin zum Spiel, du schaust das nach wie vor oft nur im Fernsehen.
Aber diskutiert man's? Also es ist ja ein anderer Fußball. Ich meine, klar, das sind auch wieder Besitzer, die da ihren eigenen Verein haben und da kannst du auch nicht Mitglied werden etc. pp. Nichtsdestotrotz ist ja trotzdem da so eine gewisse Identität hinten dran. Das ist der Lokalpatriotismus, der da hinten dran ist. Also ne, das ist ein anderer Sport, wie sie ihn hier vor der eigenen Haustür eigentlich erleben, bei den Ligen, die sie sonst so vielleicht schauen. Gibt's da so eine Grundsätze? Also hast du das Gefühl, dass da mehr diskutiert wird, dass man dann auch vielleicht in der NBC darüber bei Übertragungen diskutiert und den Leuten das so ein bisschen erklärt, was da stattfindet? Oder dass Leute da vielleicht auch das amerikanische Sportsystem sozusagen in Frage stellen und sagen, ich finde das da in Liverpool aber schon ganz geil, wie die das machen, hätte ich hier jetzt auch lieber. Also
genau.
Gibt es da eine Diskussion?
Eine Wahrnehmbare? Ja, vor allem letztere Diskussion gibt es schon. Das ist, NBC liefert natürlich Spiele, NBC liefert Analyse des Spiels. Ein bisschen kultureller Backdrop ist schon dabei, aber es haben sich um diese Premier League-Begeisterung relativ viele Medien, Podcasts, Blogs etc. gebildet. Es schreiben einige amerikanischen größeren Zeitungen sehr regelmäßig über englischen Fußball. Es ist auf sozialen Medien sehr, sehr viel los zu dem Thema Fankultur und da schwappt schon viel rüber. Ob jetzt die englische Fankultur wirklich die ist, die rüberschwappen sollte, das ist eine andere Diskussion. Was halt schwer ist, das Teil von dieser Fankultur, die man da im Fernsehen sieht, sind natürlich diese historisch gewachsenen Gemeinschaften. Du gehst vor die Tür und du fährst 2-3 Stationen mit der U-Bahn und du bist beim Stadion und da bist du jede zweite Woche. Und das ist halt hier nicht erlebbar und nicht erfahrbar in der gleichen Art und Weise. Da muss man sich halt ein bisschen suchen. Also ich kenne einige Leute, die sich damit behelfen, dass sie sich dann halt zu Spielen der Lieblingsmannschaft im Pub treffen, auch wenn es Samstag früh um 7 Uhr amerikanischer Zeit ist.
Okay.
Und dort dann mit dem Bier trinken anfangen und ihren englischen Club anfeuern. Ich bin selber nicht frei, aber es gab schon Spiele, wo ich extra nach Chicago aufgefahren bin, um das anders mit anderen West Ham-Fans anzuschauen und das nicht alleine zu Hause anzuschauen müssen. West Ham ist meine englische Loyalität, kam dann später ein bisschen dazu. Ja, diese Gemeinschaft ist schwerer erlebbar. Aber dass man so am Tag nach einem Premier League-Spieltag auch hier auf der Uni auf Kollegen trifft und man dann so über das eine Spiel oder das andere reden kann mit denen und die haben die gleichen Zusammenfassungen gesehen und die kriegen denselben Diskurs mit, das gibt es immer mehr in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen. Und das ist ganz schön. Es wäre natürlich noch schöner, wenn das stattfinden würde über lokale Mannschaften oder über unser Uni-Team und über die Liga, in der unser Uni-Team spielt. Aber das ist halt medial anders aufbereitet.
Wie ist das dann für die MLS? Also diskutiert man das dann auch andersrum? Also dass man sagt, hier, guck mal, die Leute stehen auf den Kram, der bei NBC kommt. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, das so ein bisschen nachzubauen und da uns das eine oder andere abzuschauen. Oder sagt man, nee, ist für uns egal, weil unsere Kultur ist eine andere und deswegen ziehen wir das hier gnadenlos so durch?
Weder noch. Ich glaube, die offizielle Linie ist dieses Sprichwort Rising Tide lifts all boats. Also solange die Leute generell mehr Fußball schauen, wird das auch gut für uns sein und für unsere Einschaltquoten. Ob das so ist, das bezweifle ich.
Okay.
Ich habe eher den Eindruck, je mehr so englischer Fußball und europäischer Fußball auf Social Media und auch im Fernsehen sichtbar ist, desto mehr wächst ein bisschen die Distanz zur MLS unter den Leuten, die dann eben nach Europa schauen.
Mhm. Du hast eben schon so ein bisschen das Politische angesprochen in der Fankultur. Das würde mich jetzt noch so ein bisschen tiefer interessieren, weil es scheint ja dort ja nicht gerade unpolitisch zuzugehen, was sehr sympathisch ist, aber mich interessiert dieser Raum zwischen Community, Supporters, also Supporter Groups und der Politik. Welche Rolle spielen Supporters Groups und politische Haltung im US-Soccer? Wenn du es jetzt mal ein bisschen größer aufmachen könntest, müsstest. Dürftest.
Ja, also die Konnotation von Fußball als Sport, wo offen linke politische Positionen sagbar sind, die gibt's schon länger. Es kommt halt auch dazu, dass wenn du, das wäre zumindest meine These, wenn du als Fangruppe ein bisschen eine starke lokale Identität da reinbringen willst und sagen wir sind nicht nur Konsumenten, die in Portland wohnen, sondern da ist was dabei, wir sind Teil des Spiels, wir sind Teil dessen, was da abgeht am Wochenende und du hast keine lange Tradition, keine lange Vereinstradition oder keine lange historische Fantradition. Worauf greifst du dann zurück, um deine Identität klar darzulegen? Das ist halt, sind halt dann oft gesellschaftspolitische Fragen, also die Abgrenzung, andere Leute gehen zum Football, aber hier weht die Regenbogenfarben her. Und das ist dann, also politische Identität wird oft bewusster und expliziter zur Grundlage der eigenen Besonderheit oder zur eigenen Legitimität gemacht, glaube ich, als es in den meisten eher alteingesessenen europäischen Fanszenen oft nötig wäre. Dementsprechend ist der Sport auch nicht so, also zumindest bei den meisten Fußballspielen, bei denen ich hier war, auch nicht so ein einfacher Querschnitt der Gesellschaft politisch, wie er vielleicht in Europa ist, sondern es ist tendenziell schon migrantischer, ich glaube, es ist liberaler, es ist linker und das merkt man, es ist jetzt nicht bei jedem Fußball-Jugendturnier so, aber wenn du in den unteren Ligen raufgehst, wer schaut, wer geht dahin, dann ist es oft beim Fußball schon recht sichtbar, dass hier und da gesellschaftspolitisch Statements gesetzt werden, die bei Football und beim Basketball so nicht gesetzt werden. Das sticht schon hervor. Also da konnte sich schon im Schatten dieser größeren Ligen auch was entwickeln. Eben weil es halt nicht der große Massensport und eben weil es halt nicht der große Sport Nummer 1 ist, wie in Europa. Und ich glaube, das sind recht interessante Entwicklungen.
Inwiefern spielen migrantische Communities da eine Rolle? Also glaubst du, dass es da eher herkommt, dass es eben politisch im Fußball zugeht? Also ich vermute, wenn wir jetzt die NFL nehmen, das ist eher so die weiße amerikanische Mittelschicht. Zumindest sieht das im TV oft so aus oder wirkt das so. Mhm. Vielleicht ist aber auch das wieder nur so eine europäische Blickbrille, die ich dann da aufhabe. Aber hast du das Gefühl, das kommt eher eben aus diesen migrantischen Communities, dass es so politisch wird im Fußball, dass man da überhaupt mit Politik kommt? Ich meine, theoretisch könnte man sich das im Basketball oder beim Football ja auch vorstellen. Also da spricht ja nichts dagegen.
Ich mache mir da jetzt vielleicht Feinde, weil das Interview ist eh nicht auf Englisch. Ich glaube, dass die Politisierung auch beim Fußball auf den Tribünen auch großteils aus der weißen Mittelklasse kommt. Also es kommt so aus der alternativen Hipster-Szene, es ist oft Gentrifizierungsangst dabei, es ist oft Politisierung durch Unis, ich glaube, das sind viele College-Abgänger dabei und die sind dann oft viel expliziter in ihrer Politik als migrantische Fangruppen, aber die beiden treffen sich dann auch in einem, was sie gemeinsam haben. Sie empfinden beide, dass sie eben keinen Platz haben oder haben wollen in dieser NFL-Crowd. Ne? und treffen sich da beim Fußball und dort befruchtet sich, glaube ich, das Progressive und das Migrantische eh ganz gut. Aber mein Eindruck ist, dass klar migrantisch dominierte Fangruppen oft ein bisschen weniger kulturpolitisch sind als ja, so weiße Hipstergruppen, die sich irgendwann vor 10, 15 Jahren gegründet haben.
Wäre die Frage, wo kommt das her, dieses Interesse, ne, politisch sich zu engagieren in der Kurve, ist ja auch nicht, also ist ja auch in deutschen oder in europäischen Kurven jetzt nicht der Normalzustand. Ich meine, man sieht, der FC St. Pauli ist neuerdings öfters mal auf irgendwelchen Freundschaftsspieltouren in Amerika. Aber wo kommt das her? Oder ist da Subkultur einfach, die da ins Stadion strömt und die irgendwie aus der Hardcore-Szene kommt oder keine Ahnung, wo eben die Kids eh schon vorher politisiert waren und die das jetzt einfach mit ins Fußballstadion tragen als weiteren, ja, Transportraum oder wie?
Ja, ich glaube, dazu fehlen die richtig guten Studien und Quellengeschichten in den USA noch ein bisschen. Vielleicht gibt es auch was und wenn es was gibt, sagt es mir Bescheid. Aber gibt es eine schöne Primärquellenstudie zum Beispiel von der Timbers Army? Also woher kommen diese Fans? Was treibt sie an? Was haben sie vorher gemacht? Wie sind sie im Stadion gelandet? Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, dass wenn du zum Fußball gehst und dort einen Verein vorfindest, der halt eine Firma ist, aber es dir um dein Viertel, um deine Stadt geht, um Repräsentation und um diese Gegend progressiv zu claimen und liberal zu claimen, dann musst du relativ schnell auf Politisches zurückgreifen, einfach weil die Fußballgeschichte dieser MLS-Standorte oft zu kurz ist, um da so auf lange Traditionslinien zurückzugreifen und das dann das Politische als Identitätsmarker, glaube ich, oft ziemlich schnell zur Hand. Noch dazu in einer Gesellschaft, in der mittlerweile sogar Make-up-Marken leicht politisiert sind. Also man kann offenbar am Mascara ungefähr sagen, wie die Frau dann politisch tendiert. Tatsächlich, also Artikel in der New York Times vor kurzem, war sehr interessant, dass sich dann auch der Fußball politisch kodieren lässt, überrascht dann auch nicht. Ne?
Aber gibt's
die NASCAR tut's ja auch, nur halt auf der anderen Seite, also die Autorennserie.
Okay. Aber gibt's Communities oder gibt's Fanszenen, wo das auch funktioniert, wo du merkst, dass das im Stadtteil irgendwie ja eine Rückwirkung hat, also dass es eine Auswirkung hat, dass da was passiert, dass es halt nicht nur transparente hochhaltende Kurve ist, sondern dass dann auch wirklich irgendwie politische Arbeit im Viertel passiert, dass da wirklich was stattfindet, Erfolge gefeiert werden sozusagen?
Okay, Erfolge gefeiert werden weiß ich nicht, aber dass Arbeit stattfindet, das ist schon so. Es gibt da von Foundations bis zu Soup Kitchens, also das ist dann die Tafel mehr oder weniger, das Äquivalent, bis zu auch das politischen Kampagnen, wenn es um Bauprojekte geht oder um Gentrifizierung, um Stadien, gibt es immer wieder Geschichten, interessanterweise oft an der Westküste, die sich meiner Meinung nach schon sehen lassen können und die schon dafür sprechen, dass sich da was unabhängig ausbildet und das ja nicht gerade eben nicht mehr davon abhängig ist, welche Superstars jetzt da am Feld stehen. Messi, Virginia und so weiter. Trotz alledem.
Jetzt hast du schon gesagt, das ist ja eher eine progressive Fankultur. Ist das gang und gäbe? Gibt es Gegenpunkte, also wo es irgendwie auch in die andere Richtung schlägt oder wo du dir vorstellen könntest, dass das mittelbar, unmittelbar zukünftig mal in diese Richtung gehen könnte bei Vereinen?
Das habe ich mich auch gefragt. Mir sind keine Beispiele bewusst für explizit rechten oder patriotischen oder Mageraktivismus in den Kurven. Also das heißt nicht, dass es sowas nicht gibt, aber es ist entweder so, dass der Fußball für diese Gruppen eher irrelevant ist. Es gibt genug andere patriotische Outlets. Und es ist dann schon auch so, dass es in einigen MLS-Kurven, einigen Gruppen schon gelungen ist, da die Kurve zu definieren und dass es dann nicht mehr so leicht wäre, glaube ich, einfach reinzumarschieren mit politischen Transparenten, die offen eben diesem progressiven, diesem inklusiven Selbstverständnis zuwiderlaufen. Was es aber immer wieder mal gab, und das ist großteils so Social-Media-Sachen, aber dass Fußball-Fangruppen ins Auge genommen werden von rechten politischen Aktivisten oder von rechten politischen Gruppen, extrem rechten politischen Gruppen, als so quasi der Antifa-Gegenpol. Also wo versteckt sich die Antifa? Oh, sie versteckt sich auch bei Fußballspielen. Diesen Diskurs habe ich schon ein bisschen gesehen und das ist interessant und ehrt auch, glaube ich, die Fußballfans auf eine gewisse Art.
Okay. Und kommen wir mal zu dem, was hier als Elefant die ganze Zeit im Raum steht und worauf die Hörerinnen wahrscheinlich die ganze Zeit gewartet haben oder hoffentlich auch einfach nicht. Kommen wir mal zur WM. Ich möchte gar nicht so wahnsinnig viel über dieses Turnier sprechen. Mich würde natürlich logischerweise interessieren, was macht dieses Turnier mit Fußball in den USA? Weil das ist ja die Frage, die man hier seit Monaten rauf und runter diskutiert und wahrscheinlich nach dieser WM nochmals diskutieren wird müssen. Wird das ein Moment sein, der in die Geschichte eingeht in den USA, der den Sport kulturell selbstverständlicher macht? Oder ist es nur der perfekte?
Als Historiker müsste ich noch 5 Jahre warten, bevor ich da einige richtig gut. Aber ich kann ungefähr sagen, wohin ich tendiert hätte oder jetzt tendiere. Ich hätte vor dem Fall Balogun schon gesagt, dass ich da, und ich hätte es mit Zähnenknirschen zugeben müssen, weil ich bin, ich bin mehr als nur zweigespalten, was diese WM angeht oder was die FIFA-Bewerbe generell angeht. Ich bin kein offener Boykotter, aber mit gehöriger Skepsis ausgestattet. Aber ich musste dann so die ersten 2-3 Wochen doch zugeben, wenn man so sieht, was es an Public Viewing so gibt oder wenn man durch Flughäfen spaziert, was haben die Leute an und was siehst du, was schauen die Leute auf Bars? Ich war letzte Woche in Kanada, deswegen kommt mir der Flughafen in den Sinn. Und hätte dann schon gesagt, da bewegt sich schon auch was Gutes und trotz der ganzen Scheiße und trotz Infantino und trotz der Politik um all das, am Ende ist halt der Fußball und der Geist des Fußballs doch nicht tot zu kriegen. Jetzt muss ich aber schon sagen, durch diese Causa hat sich auch hier viel, viel verschoben und es gibt extrem viele amerikanische Medien, die ja mehr oder weniger geschrieben haben, es ist alles ruiniert. Also, und nicht nur, weil wir ausgeschieden sind, sondern wie wir ausgeschieden sind und die politische Einbildung und die ganze Welt hasst uns, meine Güte, und wir hatten so eine tolle Gelegenheit mit diesem Turnier. Ja, auch der Welt ein vielfältigeres Amerika zu zeigen und ich muss sagen, bis dahin hat das ja fast geklappt. Also vom Twitter-Account von diesem Deutschen, der da durch den Süden pendelt mit dem Mietwagen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Das habe ich in einem Podcast gehört, ja.
Ja, und dann der Tankstelle steht, herrlich, wie riesig die Tankstelle ist. So dieses naive Entdecken von Amerika als ein Land, das dann doch super interessant ist und doch viele freundliche Leute hat, zu den Polizisten in Boston, die da mit Fans getanzt haben und so weiter. Da gab es schon viel, viel Gutes, wo ich mir gedacht habe, schaut, Phrasenschwein, das kriegt halt auch nur der Fußball zusammen in solchen Momenten. Und dann kam das, und ich glaube, hier ist unter Fußballfans, unter Nationalteamfans, unter Amerikanern, die sich richtig auf diese WM gefreut haben und 2-3 Wochen wirklich einen tollen Run hatten, da ist viel Enttäuschung jetzt da. Und das ist nicht übers Ausscheiden, sondern über die, ja, wie man sich der Welt da präsentiert hat. Wie das dann eingeordnet wird in 5 Jahren, schwierig. Aber ich würde trotzdem sagen, langfristig ist der Erfolg oder Misserfolg dieser neuen Abstiegs- und Aufstiegsregelung in der USL, glaube ich, für den Fußball in Amerika wichtiger als diese WM. Langfristig.
Die Frage hatte eigentlich noch ein Oder und das wäre gewesen, ob die USA mal wieder beweist, dass große Sportevents ihr Ding ist, die sie perfekt vermarkten können.
Ja, auch, oder? Schon. Ich weiß nicht, wie der Eindruck aus Europa ist, aber kommt mir schon so vor.
Ja. Also die vielen Trinkpausen, die es da scheinbar gibt. Also ich muss dazu sagen, für den Hintergrund, für alle HörerInnen, ich habe keine einzige Minute WM geguckt. Ich höre aber natürlich beim Rasenfunk dann doch immer wieder rein. Und da ist vor allen Dingen diese Trinkpausen ein ganz großes Thema, die dann scheinbar auch eher für kommerzielle Zwecke genutzt werden, als für den wirklichen Sinn, dass es irgendwie, keine Ahnung, bei 20 Grad jetzt vielleicht keine 2 Trinkpausen der Halbzeit braucht oder in einer gespielten Halbzeit braucht. Von daher scheint ja zu laufen. Also, weiß nicht, wie ist deine Wahrnehmung?
Ja, Trinkpausen ist das eine. Ich muss auch sagen, dass die Show vor den Spielen wahnsinnig gut durchchoreografiert ist. Also, ich habe das so noch bei keiner WM in Erinnerung. So Einmarsch, Hymnen, Fahnen, die gesamte Truppe steht am Rasen. Es dauert länger, als ich es gewohnt bin. Aber es ist wirklich wirklich toll und sehr amerikanisch aufgezogen. Soweit ich das mitbekomme, halten sich die Stadionansager eher zurück. Also man hört immer wieder so, let's get loud und so diese typischen, ziemlich kindischen Anforderungsrufe. Aber es ist ein bisschen besser, finde ich. Man gibt den Fangruppen Raum, du produzierst tolle Bilder, du hast diese riesigen Screens im Stadion und die Leute freuen sich alle, wenn sie drauf sehen. Ja, wohl. Also Vermarktung, so rein aus Vermarktungsperspektive muss man schon sagen, es ist sehr gut gemacht. Ja.
Ja, es ist erstaunlich. Hätte man auch, glaube ich, im Vorhinein nicht gedacht, dass es so groß wird. Aber ja, Amerika.
Wirklich? Ist auch dein Eindruck, ist es größer als das?
Ja. Ja. Ich hätte vor allem in Kanada und Mexiko noch irgendwie mehr in der Wahrnehmung gedacht, dass da noch mehr, ja, auch der Scheinwerfer draufkommt. Aber aus den Ecken hörst du ja fast nichts. Also Kanada ist ja gefühlt kaum ein Thema, wie da sich der Fußball, also, ne, wie es da gerade verkauft oder präsentiert wird.
Richtig.
Also,
ja.
Das gar nicht viel. Und Mexiko ist halt immer so der angeblich klassische Fußballstandort. Von daher, die USA kriegt da schon den größten Teil des Scheinwerfers, habe ich das Gefühl.
Ja. Und vor allem, ich war jetzt gerade in Kanada, allerdings im französischsprachigen Teil. Ich habe da wenig Begeisterung fürs Nationalteam mitbekommen. Vor allem für Mexiko ist es schade. Also eigentlich sollte das Aztekenstadion doch das Finalstadion sein. Ich weiß nicht, warum das in New York ist mit der schierchen Betonschüssel. Ja.
Ja, da habe ich auch irgendeine interessante Diskussion drüber gehört, über die WM-Stadien, was das an Fußballstadien ist. Wie weit das interessant ist für Fußball, da drinnen zu schauen oder auch nicht. Es scheint ja auch eine komplett andere Architekturkategorie zu sein im Vergleich zu normalen Fußballstadien.
Ja, ist es, aber get ready, also so Mini-Versionen vom SoFi-Stadion und so werden in immer mehr europäischen Ligen aufpoppen und ich glaube Tottenham Hotspur, das neue Stadion, ist da schon ein bisschen ein Zeichen in diese Richtung.
Ja. Die amerikanischen Unternehmer, die in den europäischen Fußball investieren, werden ja auch eher mehr wie weniger.
Ja. Deswegen ist ja meine These für West Ham seit langem schon, dass das London Stadium irgendwann so scheiße sein wird, dass es schon wieder cool ist.
Ach.
Weil das wirklich komplett, also irgendwann wird die Leichtathletik-Schüssel dann wieder cool sein, wenn diese ganzen US-Style-Dome überall stehen.
Ja, über dieses Thema West Ham und das Stadion und das alte Stadion müsste man eigentlich irgendwann mal eine Podcast-Folge machen, weil das ist einfach so, das ist ein so großes Thema eigentlich.
Ja, müsste man, kann ich dir benannt sagen.
ja. Wenn wir zurück auf die WM kommen, wer profitiert davon?
Naja, finanziell, ist klar, ne? FIFA. Mhm. Und da ist halt die komplexe Geschichte immer, und Infantino vermisst ja auch keine Gelegenheit, das herauszustreichen, wie viel für die kleinen Verbände da rausspringt. Selbst für die, die nicht vertreten sind. Also du milkst die nordamerikanische Kuh und du verteilst dann diese Milch in die ganzen Länder. Und wenn er dann sagt, wir investieren im Südsudan, wer investiert im Südsudan? Wir sind die Einzigen. Dann übertreibt er wahrscheinlich, aber das ist halt auch ein Blickwinkel, der da eine Rolle spielt. Wer profitiert hier? Sicher nicht die Städte. Also ich habe es aus vielen Veranstaltungsstätten gehört, dass man die Verträge mit der FIFA entweder sehr unangenehm empfindet oder bereut oder teilweise gekündigt hat. Also da gibt es sehr, sehr viel Frust. Ich glaube, in den Gemeinden, also in den Städten, wo die Stadien sind und die als Veranstaltungsorte gelten, dort wird die Bilanz nicht so super ausschauen. Overall profitiert der Fußball und die Aufmerksamkeit auf dem Fußball? Ja, sicher. Natürlich. Natürlich wird sie das. Aber es verteilt sich halt auch wieder so, dass du jetzt nicht sagen kannst, du hast eine WM hier und du siehst dann im nächsten Jahr steigt der Zuschauerschnitt in der ersten amerikanischen Liga. Ich glaube, nicht mal diese Korrelation kann man so direkt herstellen, weil es hier einfach so viele Outlets für Fußballkonsum und für Fußballleben gibt.
Wenn du das gerade schon so ansprichst, die Situation für die Städte, gibt es da eigentlich einen Unterschied, sowohl wie man über diese WM spricht als Stadt, als auch, keine Ahnung, wie man in den Städten selbst dann darüber spricht, wenn es republikanisch oder demokratisch ist? Oder ist man sich da gefühlt dann der Sache, also ordnet man sich der gemeinsamen Sache, diese WM, ganz großes Ding für die USA unter?
Ja, fast alle Veranstaltungsstädte sind demokratisch regiert und das ist Normalia, also fast alle großen Städte sind demokratisch regiert. Ich glaube, die Erfahrungen bis jetzt sind unterschiedlich. Man hat aus Toronto, aber auch aus New York, glaube ich, relativ viel Opposition gemacht. Also gab es auch Städte, die die Fanzonen einfach nicht veranstaltet haben, sondern ihr eigenes Ding gemacht haben, weil die FIFA für Fanzonen extrem viele Gebühren macht, verlangt gewisse Vorschriften macht. Generell glaube ich, dass die meisten Bürgermeister ein bisschen, ja, gute Miene zum bösen Spiel machen. Für die meisten Städte ist es eine tolle Erfahrung, wenn 2000 Bosnier durch die Straßen, also zumindest für mich wäre es eine tolle Erfahrung, 2000 Bosnier durch die Straßen ziehen oder da 1000 Norweger auf deinem zentralen Brunnen die Ruderbewegungen machen, ist ja schön. Finanziell wird es sich halt nicht auszahlen, aber es ist jetzt von den Städten niemand, der sich hervorgetan hat als jemand, der zu irgendwie Anti-World Cup wäre oder das Ganze politisch extrem aufgeladen hätte. Mamdani in New York am ersten noch, aber doch eher durch proaktives eigenes Gestalten als durch reine Opposition.
Mhm. Naja, Boston wird man wohl finanziell profitiert haben davon, dass die Schotten sämtliche Bars da leer gesunken haben.
Ja. Sollte man denken.
Frage.
Aber ja. Gute Geschichte, und zwar die ist eine sehr, vermutlich die mit wenig Alkohol zu tun hat, ist Lawrence, Kansas und Algerien. Lawrence, Kansas ist eine eher mittelgroße Unistadt, die sonst im nationalen Diskurs kaum auftaucht. Dort war allerdings das Trainingscamp vom algerischen Nationalteam. Und das algerische Nationalteam hat natürlich auch entsprechend algerische Fans mitgebracht, die dann dort mit traditionellen Instrumenten und in Grün und Weiß und Rot vor dem Trainingscamp schön Radau gemacht haben. Und irgendwann kam dann die Marching Band und die gemeinsam Party gemacht haben, Bewohner, die sich mit den Fans befreundet haben. Das sind richtige Freundschaften entstanden, das sind Algerier eingeladen worden, bei irgendwelchen Bürgern von Lawrence zu übernachten. Da ist also wirklich was Schönes gewachsen, was man so sieht auf Social Media. Und das ist dann auch schon, ja, das ist schön. Und das hat denen wahrscheinlich kein Geld gekostet, weil das ist keine Host City. Die haben einfach nur viele Algerier willkommen geheißen und daraus dann 2-3 schöne Wochen bekommen.
Ja, auch eine WM hat ihre schönen Seiten und schönen Geschichten. Was müsste passieren, damit du nach der WM sagen würdest, das hat wirklich etwas verändert?
Poh, ich würde nach der WM sagen, endlich ist es vorbei. Und ich freue mich jetzt, bin schon wieder, die Trikots werden vorgestellt, die erste österreichische Cup-Runde ist nicht mehr so weit weg, also das freut mich dann schon mehr als die WM. Wenn Infantino zurücktreten muss. Ich weiß es nicht. Also jetzt, deine Frage geht natürlich dahin, was müsste passieren, damit sie definitiv für den amerikanischen Fußball was Gutes verändert hat. Mein Missed Moment steht da schon fest. Ich hätte Pochettino, dem Nationalteam-Coach von den USA, geraten, Balogun gar nicht starten zu lassen. Das wäre eine tolle Geste gewesen. Das hätte auch den ganzen Fußball als Sport positioniert, gesellschaftlich, gegen die Politik und gegen die Mächtigen. Leider ist das nicht passiert und verloren haben sie ja trotzdem. Mhm. Wenn es mehrere Lawrence, Kansases gibt, ja, so Städte, die einfach so am Rande ein bisschen mitbekommen haben, was Fußballbegeisterung heißen kann und wie viel interkulturelle Brücken der Fußball schlagen kann und wie schön und wie reich das sein kann und wie das die eigene Identität vertiefen kann, wenn es mehrere solche Orte geht, an denen das passiert ist durch den Fußball, dann ja, dann passt das schon. Also dann wäre das schön, das würde mich freuen. Auf was viel Größeres würde ich jetzt gar nicht schauen.
Bevor ich die Einstiegsfrage, die Leitfrage dieser Sendung dir gleich noch einmal stellen werde, wir haben vorhin darüber gesprochen, Frauenfußball braucht hier unbedingt seinen Platz. Warum braucht Frauenfußball in dieser Sendung unbedingt bei diesem Thema seinen Platz?
Beim Thema Amerika und der Fußball?
Mhm.
Einerseits numerisch. Also es gibt einfach schlicht und einfach sehr, sehr viele Frauen, auch prozentuell sehr, sehr viele Frauen, die Fußball spielen. Und es gibt Frauenprofiligen hier schon länger, als es sie in Europa gibt. Also Amerika ist schlicht und einfach ein bisschen ein bisschen Pionier und das rechtfertigt auch eine besondere Rolle in der Geschichte. Die zweite und wahrscheinlich interessantere Antwort ist natürlich die, dass wir uns in einem besonderen kulturellen Moment befinden und ja, dass Männerbilder, Frauenbilder anders diskutiert werden, dass das Patriarchat irgendwie wieder fashionable wird und die Tradwives auf Twitter Erfolge feiern. Vor allem in diesem Kontext ist ein Fokus auf Frauensport, glaube ich, was Wichtiges. Es ist ein Fokus auf Agency, also die Fähigkeit, selber was zu bewegen, unabhängig was zu bewegen, entscheiden zu können und auf diese Orte, wo Frauen das können, ist umso wichtiger. Und das wäre der zweite gute Grund, würde ich sagen.
Warum ist Frauen, also ne, der amerikanische Frauenfußball, den nimmt man als sehr, sehr progressiv wahr. Also wenn es irgendwo mal laute Stimmen gibt, die irgendwie diese Männerwelt mal anklagen und sagen, hey Leute, lasst uns mal darüber diskutieren, übrigens, das gehört sich so, dann ist das in der Regel, sind das amerikanische Spielerinnen, von denen das kommt. Ja. Woher kommt diese Kultur im Fußball, also dabei im Frauenfußball oder in Amerika, dass Frauen da so unterwegs sind? Ich meine, ne, ich könnten Männer ja genauso gut tun. Komischerweise tun sie es nicht. Warum ist das dann so anders?
Ja. Ich glaube, die Frauenbewegung in den USA hatte immer auch ein bisschen, hat ihre Aufmerksamkeit oft auch schon relativ früh auf so einen Zusammenhang zwischen gesundem Geist und gesundem Körper gerichtet. Ich glaube, da gibt es diesbezüglich ein bisschen eine Tradition. Und andererseits glaube ich, dass der Frauenfußball noch mal mehr als der Männerfußball, also wir haben von Portland früher gesprochen und den Supportersgruppen dort, noch mal mehr und noch mal früher den Platz und den Raum hatte, sich politisch zu definieren und dass das nochmal früher einfach Teil des ganzen Paketes war. Wenn du eine Frau bist, die Fußball spielt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass du diese oder jene Richtung denkst politisch. Das hat sich sehr früh schon eingenordet, glaube ich, hier in den USA. Und dann gibt es halt auch Pionierinnen, Megan Rapinoe und andere, die halt laute Stimmen haben und der Frauenfußball hat das Glück, diese Stimmen in seinen Reihen zu haben, wenn beim Männerfußball die Interviews immer abgewaschener klingen.
Wenn du den HörerInnen erklären müsstest, wir sind, also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ich vermute ja, da wird sich wahrscheinlich in dieselbe Richtung entwickeln. Wenn man sich den deutschen Frauenfußball anschaut, dann gibt es eben all die Fußballvereine, die es bei den Männern auch gibt. Und die Frauen sind halt jetzt Teil davon geworden. Und das, was eigentlich mal der Frauenfußball, die klassischen Frauenfußballvereine, die werden oder landen jetzt so langsam im Nirgendwo. In Amerika, wie ist das da organisiert? Also ist der Frauenfußball da komplett für sich selbst entwickelt? Ist das eine komplett eigene Richtung? Ist das etwas, was der europäische Fußball hätte lernen können? Oder der europäische, ich weiß nicht, dieser Begriff Frauenfußball, ich finde ihn immer schwierig, weil am Ende ist es Fußball, den spielen halt Frauen, aber hätte man sich Amerika da zum Vorbild nehmen können, um einen eigenen Weg zu finden? Oder wie würdest du diese Geschichte so, wie würdest du uns das als Europäern erklären?
Naja, Fußball von und für Frauen ist halt hier strukturell ganz anders organisiert als in Europa. Ich weiß nicht, wie viel man da,
aber ist
das, man da abschauen kann.
Ja, aber ist es in Europa nicht möglich gewesen, oder wäre es in Europa nicht möglich gewesen, auch diesen Weg zu gehen und zu sagen, wir versuchen das mal so ein bisschen in der Richtung zu halten, wie es da passiert ist? Oder sind das so grundsätzlich unterschiedliche Dinge, dass das gar nicht möglich ist?
Naja, dieser Weg, er wäre dann halt schon auch, dass du eine Frauenprofiliga hast, früher schon als in Europa, die halt auch eine Franchise-Liga ist. Und da hast du dann halt lauter eigene Frauen-Franchises drin. Es gibt in Portland zwei professionelle Fußballteams. Eines sind die Männer, eines sind die Frauen. Die sind beide getrennt, sind beide Lizenznehmer in getrennten Ligen. Das ist dann halt auch Teil dieses Weges und der passt halt immer in Europa sehr, sehr schwer rein. Ich glaube auch, dass der College-Kontext hier bei den Frauen in den USA eine besondere Rolle spielt, weil er halt einfach auch politisch und kulturell ist, so College-Sport, was ist was Eigenes, ist ein bisschen ein Biotop, aus dem sich dann auch viel entwickelt im Frauensport, im professionellen Frauensport. Und dieses Biotop gibt es halt in einer kleinen Art und Weise in den europäischen Strukturen nicht. Das ist irgendwie jeder Sport für sich und so ein Title IX, so eine Title IX-Zone gibt es nicht.
Mhm.
Ich glaube aber, dass Europa sehr stark aufholt. Natürlich kann man sagen, ja, FFC Frankfurt und der SC Sand, das sind traurige Geschichten, aber über kurz oder lang braucht es da die Großen drinnen, und je mehr, da kannst du den Erfolg des Frauenfußballs daran messen, wie viele Mitglieder sind dann bei diesen Vereinen auch tatsächlich Frauen, die dann halt über den Fußball für Frauen in den Verein reinkommen. Mal schauen, wie das in 10 Jahren ausschaut.
Ich wollte gerade fragen, ist das wirklich deine Annahme, dass das ein positiver Weg sein könnte, oder ist nicht vielleicht irgendwann automatisch schon das Stoppschild da, weil das irgendwie dann auch nicht größer wird, weil es wieder in der gleichen Suppe kocht, statt eine eigene Suppe zu sein?
Ja. Wenn sich Vereine überzeugen lassen, dass nicht nur kulturelle, ideologische, gesellschaftspolitische, sondern kommerzielle Erfolge damit zu machen sind, dann denke ich, werden Vereine da auch darauf zurückgreifen. Wie weit das dann runterreicht, das weiß ich nicht. Wenn ich sehe es bei meinem eigenen Verein, du kannst, also wo ich Mitglied bin, Stuttgart, du kannst im Frauenfußball, auch in der österreichischen Liga, die wirklich schon also recht professionell ist, mit relativ wenig Geld relativ viel erreichen. Und trotzdem halten sich die Vereine damit zurück, das zu machen und dann das Statement zu setzen: Die Männermannschaft war vielleicht nur Fünfte dieses Jahr, aber im Frauenfußball Cupsieger und Zweiter oder so. Also das ist ein Move, den, glaube ich, der Verein sich denkt, das kann man immer noch nicht machen. Also ich kann immer noch nicht prozentuell mehr dort investieren. Und wenn sich das mal ändert, dann könnte dieses in derselben Suppe auch funktionieren.
Mhm.
Denkst du getrennt, also reine Vereine für Fußball für Frauen, haben eine Zukunft in Deutschland?
Leider nicht mehr. Also jetzt nicht mehr. Aber eigentlich, es wäre, also ich bin ja Fußballromantiker, und vielleicht bin ich dann auch in der Hinsicht eben mein Fußballromantiker, aber ja, ich hätte lieber die klassischen Frauenfußballvereine gesehen, wo eben die Frauen die Nummer eins sind und die Hauptrolle spielen und eben nicht nur irgendwie, da können wir auch noch ein paar Mark verdienen. Deswegen tun wir uns da jetzt auch noch engagieren, als Motto haben. Deshalb, aber.
Ja. Gibt es auch in Österreich, also die klassischen, also Nordlenkbach und Südburgenland ist mit schwer haben. Inwiefern die Fanszenen das annehmen, ist halt dann auch die andere Frage. Du hast bei den großen Vereinen so, ja, Built-in-Fanszenen. Wäre interessant zu sehen, wie und wo das bei den Frauen überschwappt. Es ist, glaube ich, in Deutschland nur in einigen Städten so richtig der Fall. Soweit ich das weiß.
Ja, und dann diskutiert man ja auch noch, weil der Frauenfußball fankulturell ja auch eigentlich eine andere Herkunft hat, ne? Ist ja auch eher familiengeprägt und ja, alles ein bisschen familiärer und ein bisschen friedlicher und anders wie im Männerfußball. Und das schwappt ja gerade dann eben auch, die negativen Begleiterscheinungen kommen ja dann auch ein bisschen rüber, was ja dann eben auch der Fall ist. Also von daher weiß ich nicht. Wäre wahrscheinlich auch.
Du meinst Pyrotechnik, ne?
Na, genau. Ich meine Pyrotechnik. Genau. Ja, genau. Vor allem, wenn es Derbys gibt, dann ist das Pyrotechnik-Thema ganz besonders. Ja. Naja. Kommen wir zur Leitfrage. Die große Frage, die ich ganz am Anfang aufgemacht habe. Warum muss dieser Fußball ständig beweisen, dass er groß genug ist? Oder muss er es? Muss er es nicht? Was würdest du als Fazit aus dieser Folge mit rausnehmen für dich?
Ja, die Frage ganz am Anfang war eigentlich Footycon, und da möchte ich schon auch dazu fügen, dass die West Ham-Hymne I'm Forever Blowing Bubbles vierstimmig im Fulham Press Conference Room gesungen wurde. Das war schon sehr beeindruckend. Aber was die Rechtfertigung Fußball angeht, nein, ich glaube, er muss es nicht mehr. Weder vor Europäern noch vor den Amerikanern selber. Es gibt einfach genug zu entdecken hier. Es gibt genug Vielschichtigkeit und genug Geschichten, dass man irgendwann hoffentlich mal sagen kann, der Fußball in den USA ist sein eigenes Ding, und das ist okay so. Und ich bin nach doch einigen Jahren jetzt hier hoffentlich langsam an dem Punkt, wo ich nicht mehr zu jedem Spiel gehe, über die Tribüne drüber schaue und das Ganze durch meinen europäischen Filter sehe. Und ich hoffe, das setzt sich in meiner Lebenszeit nochmal durch. Ich sehe den Fußball hier generell nicht auf einem schlechten Weg, weder in sich selbst noch in der ganzen Sportlandschaft. Es gibt Probleme im System, sehr viel Pay-for-Play-Nachwuchsfußball, also Eltern relativ bezahlen, um ihre Kinder in bessere Clubteams oder Akademien reinzukriegen. Es gibt strukturelle Probleme in den Ligen, es gibt die Auf- und Abstiegsfrage. Es gibt einiges, aber dass der Fußball jetzt nicht nahe genug an der Nummer 1, in welcher Statistik auch immer dran wäre, ich glaube, das ist keines dieser großen Probleme.
Müssen wir uns als Europäer vielleicht auch eingestehen, dass Fußballkultur nicht überall aus denselben Quellen entsteht?
Ja, allerdings, da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr mit dem Zeigefinger rumzeigen. Ich glaube, das ist ja vielen Europäern auch durchaus bewusst. Also selbst wenn man in andere europäische Länder schaut und selbst in Deutschland selbst, also die Entstehung der Fußballkultur in Deutschland, der Bundesrepublik und in der DDR über Jahrzehnte hinweg ist ja auch anders. Also es ist die Top-Down-Bottom-Up-Sache anders, es ist die Organisation von Vereinen anders und das ist schon innerhalb eines Landes. Also ich glaube eher, die Frage ist nicht so sehr, können sich Europäer das eingestehen, das haben sie wahrscheinlich schon. Die Frage ist, sind sie bereit, die USA als halt auch eine andere Fußballkultur zu sehen, wie man halt auch, ja, Kolumbien oder Südafrika als eine andere Fußballkultur sieht. Nur weil die USA riesig sind und reich und es viele andere Sportarten gibt, heißt das nicht, dass sie nicht, wenn es den Fußball angeht, genauso einen Platz in dieser Familie globaler Fußballkulturen verdienen. Aber halt auch nur eine von mehreren und keine, die jetzt besonders Verdammnis, besonders Aufmerksamkeit verdient oder besonders riesig wachsen müsste, um sich zu rechtfertigen.
Zum Schluss, das Ja- oder Nein-Spiel oder besser das Ja, das Ja- oder Ja-Spiel, also Verein oder Franchise?
Sorry, ich habe das nicht. Die Regel ist zwei Worte
genau.
Und ich muss eins davon aussuchen, ist das richtig?
Genau, und ja, genau. Letztendlich ja.
Okay. Sehr gut. Sag nochmal.
Verein oder Franchise?
Verein.
College Soccer oder MLS Academy?
College.
Tailgate oder Auswärtsfahrt?
Auswärts.
Playoffs oder Auf- und Abstieg?
Auf- und Abstieg.
Messi-Effekt oder Arbeit an der Basis?
Das war sehr vorhersagbar. Arbeit an der Basis.
Messi-Effekt, hatte ich schon. Frauenfußball oder Männernationalteam? Wo liegen die wichtigeren Soccer-Geschichten in den USA?
Da muss ich jetzt eines nehmen.
Und du darfst gerne begründen, warum du darüber so lange nachdenken musst.
Ja, die Antwort aus dem Bauch heraus ist sofort Frauenfußball. Ganz klar. Aber ich denke jetzt zurück an das, was ich
sofort erwartet.
Ja, genau. Aber ich denke dann auch zurück an das, was ich vor einer Stunde gesagt habe, wie viele Amerikaner ich da getroffen habe, die vor 10, 15 Jahren gesagt haben, ihr erster Bezugspunkt zum Fußball überhaupt ist irgendwie das Nationalteam. Und diese jeansfarbenen Trikots von der WM 94, die sind heute noch populär. Da ist schon auch viel da. Aber trotzdem für mich, die Bauchantwort ist absolut Frauenfußball, ja.
Supporter-Section oder europäische Kurve?
Kurve.
Latino-Football-Culture oder Suburban-Soccer-Culture?
Latino-Culture für eine Stunde und wenn dann meine Sinneswahrnehmung völlig saturiert ist, dann setze ich mich hin mit den Suburbanites.
Amerikanischer Optimismus oder amerikanischer Wachstumszwang?
Optimismus. Und der ist tatsächlich eine der besten Dinge an diesem Land und daran hier zu leben.
Spannend. Ja, ich höre den Podcast von der Zeit Okay Amerika. Und das ist ganz oft schimmert genau das durch. Mhm. Also das ist, glaube ich, was die beiden am meisten daran fasziniert, dieser Optimismus in Amerika.
Ja, mich auch. Optimismus und Diversität.
Vielleicht ist das der wichtigste Gedanke aus diesem Gespräch. Fußball in den USA ist nicht einfach eine unfertige Version dessen, was wir aus Europa kennen. Er entsteht an anderen Orten, folgt anderen Logiken und erzählt andere Geschichten.
in Colleges und Highschools, in migrantischen Communities, im Frauenfußball, in Supporters Groups, in Bars am Samstagmorgen, in Stadien ohne klassische Vereinsgeschichte und manchmal auch in Strukturen, die uns fremd bleiben. Man kann diese Fußballkultur kritisieren. Man kann über Franchise-Systeme, Kommerz, fehlende Auf- und Abstieg und die Macht der großen Ligen sprechen. Aber wenn man nur danach sucht, was im europäischen Fußball fehlt, übersieht man schnell, was längst da ist. Vielleicht muss Soccer in den USA also gar nicht mehr beweisen, dass er groß genug ist. Vielleicht müssen wir nur genauer hinhören. Vielen Dank an Philipp Göllner für dieses Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch der Hörfehler gefällt, unterstützt den Podcast gerne über Steady, PayPal oder SEPA. Damit helft ihr, dass solche langen, unabhängigen Gespräche möglich bleiben. Und noch ein Hinweis. Ihr könnt den Hörfehler natürlich auch ganz klassisch über den RSS-Feed abonnieren. Unabhängig von Spotify, Apple Podcasts oder anderen Plattformen. Den Feed und alle Möglichkeiten zur Unterstützung findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Ciao.